Fun Fact, Eve, eines der häufigsten Komplimente, das ich zu unserem Podcast kriege, ist da eigentlich gar kein Kompliment, aber ich nehme es als Kompliment, nämlich, dass uns Leute gerne zum Einschlafen hören.
Das höre ich so häufig, Och, hat nicht erst letztens, ich weiß, ob wir sie grüßen dürfen, ich grüße sie jetzt einfach mal, die liebe Kaman. Die hat gesagt, wir sind ihre Sandmännchen.
Ja, das ist eine schöne Bezeichnung, oder?
Das ist süß. Obwohl ich ja trotzdem insgeheim hoffe, dass meine Stimme Leute nicht einschläfert. Nichtsdestotrotz, Marco, du siehst heute besonders gut ausgeschlafen aus. Warum das denn?
Das liegt an der Werbung, die euch jetzt alle hoffentlich nicht einschläfert, nämlich für Emma, für die Emma-Matratze. Eine Matratze, die wir seit Jahren benutzen, weil wir schon vor Jahren Werbung dafür gemacht haben. Und seit Jahren schlafe ich deswegen sehr viel besser als die Jahre davor. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich von der Reise nach Hause komme, auf mein Bett. Und ich habe mich noch nie so sehr auf ein Bett gefreut wie jetzt. Also früher war es so, ich bin einfach in ein Hotelzimmer gegangen, habe mich gefreut auf die schöne, auf das schöne, saubere Bett und frisch bezogen alles, toll. Aber nein, heute gucke ich nach Hause und denke so, ich würd lieber auf meiner Matratze schlafen.
Ja, also ich benutze es jetzt auch schon so ziemlich seit unserem ersten Podcast-Jahr. Und ich will nichts anderes mehr. Ich sag's ganz ehrlich. Ich bin da auch extrem eigennützig. Ich bin sehr happy, wenn ich über Emma reden darf. Und auch wenn wir das jetzt gerade haben. Und ich will Emma halt auch an Leute bringen, wenn ich immer sage, ey, du, brauchst du vielleicht noch eine Matratze? Weil ich habe Freunde, bei denen ich wirklich sage, okay, ich glaube, du brauchst sowas. Ob ich jetzt noch eine rausleiern kann oder nicht, weiß ich nicht.
Ich finde, das muss man ja nicht. Ich immer wenn ich Freunden das empfehle und ich krieg auch nur positives Feedback, ungelogen, ich krieg nur positives Feedback auf diese Emma-Matratzen, die sind ja nicht so teuer. Das kommt ja noch dazu. Also ich habe da auch keine Skrupel, mir selber eine schöne Emma-Matratze zu kaufen. Sollte die hier irgendwann durch sein, wovon sie aber weit entfernt ist. Und die kam noch mit einer 10-Jahre-Garantie. Also habe ich noch ein paar gute Jahre damit. Ihr könnt euch aber selber einen Eindruck davon machen. Vor allem einen kostenlosen Eindruck, wenn es sein muss. Nämlich, ihr könnt bis zu 100 Nächte Probe schlafen darin. Es hat einen kostenlosen Versand. Und es gibt sogar eine kostenlose Abholung bei Nichtgefallen. So eine Emma-Matratze hat abnehmbare und waschbare Bezüge. Es hat eine kühlende Wirkung. Und Emma ist laut einer Statista-Umfrage die beliebteste Matratzen- und Bettenmarke Deutschlands. Deswegen ist das nicht nur einfach unsere Meinung, sondern anscheinend ist es auch eure Meinung.
Aber wir haben heute eine Emma-Matratze vor uns, die wir selber noch nicht ausprobiert haben, die aber die Elite ist, die Elite Airgrid-Matratze, die dir wirklich ein schwereloses Gefühl geben soll beim Schlafen. Und das durch maximale Druckentlastung.
Das inmitten von einem idealen Schlafklima durch die innovative Airgrid-Technologie. Das bedeutet, das ist eine Thermoregulierung. Dadurch soll der Schlaf besonders schweißfrei sein und durch die atmungsaktive Matratze auch eine optimale Luftzirkulation haben. Durch die 25 cm hohe Matratze habt ihr eine ergonomische Anpassung an alle Schlafpositionen. Das sorgt für ein ungestörtes Schlaferlebnis, das sich dank der adaptiven Gelschicht individuell alles an die Form deines Körpers anpasst und jede Bewegung sofort ohne Verzögerung einnimmt.
Es gibt allerdings auch andere Produkte von Emma, nicht nur Matratzen. Es gibt ein riesiges Sortiment an Produkten rund um euren Schlaf, wie das ergonomische Emma Elite Flauschkissen oder die Premium-Gewichtsdecken.
Ja, Gewichtsdecken. Ich habe das noch nie ausprobiert. Hast du mal eine Gewichtsdecke ausprobiert?
Nein, noch nie.
Also ich kenne Leute, die darauf schwören und immer schlecht schlafen, wenn sie keine haben. Also soll ja einem so dieses Gefühl geben, ich hoffe, ich erkläre das richtig, als wenn man wieder wie im Mutterleib war, alles ist eng und drückt auf dich drauf. Und irgendwie diese super schweren Gewichtsdecken geben einem dieses einengende, aber behütende Gefühl. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich werde es mal irgendwann in meinem Leben ausprobieren, dann kann ich dir auch davon berichten. Aber es gibt diese Gewichtsdecken bei Emma, so wie es viele andere Dinge dort auch gibt. Zum Beispiel den Elite Airgrid Topper. Das ist wie so eine kleine Matratze, die ihr auf eure Matratze drauf macht. Damit wird alles noch mal ein bisschen höher. Oder um es anders auszudrücken, euer Schlaf wird auf das nächste Level angehoben.
Also folgt unserem Link und schaut euch den Geburtstagssale an für bis zu 50% auf ausgewählte Produkte. Abgesehen davon haben wir auch noch einen Code für euch, NERD5, für weitere 5% Rabatt on top. Link dazu wie immer in den Shownotes und damit Werbung Ende.
Good Boy Caught Stealing on a Wednesday. Wäre auch ein guter Titel für diese Potpourri-Folge, doch stattdessen nehmen wir all diese vielen Zutaten, rollen sie mit etwas Reis in Seetang ein und stopfen sie uns bis zum Anschlag rein. Wie ein Gag, den wir in einem K-Pop-Animationsfilm so nicht erwartet hätten. Herzlich willkommen zum ersten Potpourri im September, eurem bunten Potpourri an Themen hier bei Nerd und Kultur. Und hallo Yves.
Hey ho, Marco. Boah, bin ich müde. Ich sag's, wie es ist. Ich bin erst seit 20 Minuten wach. Und 10 Minuten davon war ein Vorgespräch mit dir. Also, ja. We're back. Nach der Show ist vor der Show. Und nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Weil wir sind zurück. Wir waren auf der IFA. Mhm. Kurz davor waren wir auf der Gamescom. Auf der IFA hatten wir zwei Auftritte. Du warst Teil von einer Show, die ich hosten durfte, und zusammen mit Sebastian, das war wundervoll. Und einen Tag später waren wir dann nochmal mit Nerd und Kultur auf einer Bühne. Ich liebe das ja. Also es war richtig schön. Es war auch cool, dich mal wieder live zu sehen, also wirklich mit dir zu interagieren, ohne dieses Konstrukt mit Webcam, sondern einfach direkt und auch zu sehen, wie das Publikum interagiert auf Kabbeleien, auf Gags, auf Fragen. Ich mag das sehr gerne. Ich finde das schön. Und ja, wir sind zurück. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich.
Ich hatte sehr viel Spaß in Berlin. Also auch mehr, als ich gedacht hätte, weil IFA ist ja eigentlich nicht so meine Messe. Ich war noch nie auf der IFA. Was nicht so meine Messe, stimmt nicht. Ne? Ich habe da mehr gesehen und mehr Hands-on gemacht als auf der Gamescom. Und auf der Gamescom war ich, wie lange? 4, 5 Tage? Und auf der IFA war ich nur diese 2 Tage. Und ich hätte am liebsten noch mehr Zeit dort verbracht. Das ist wirklich eine schöne Publikumsmesse. Ich habe mir tatsächlich so Gadgets gescoutet, die es dort nicht zu kaufen gab, sondern die ich dann bei Amazon und Co. bestellen muss. Aber das werde ich wahrscheinlich sogar tun. Und weil da konnte ich sie ausprobieren. Und das ist halt nicht immer so. Und das fand ich tatsächlich sehr cool. Ich bin ja mittlerweile bei der Gamescom schon in dem Modus, wo ich gar keine Spiele mehr spiele. Also selten. Also wenn, dann spiele ich Sachen, für die ich extra einen Pressetermin habe, damit ich nicht anstehen muss. Weil sonst schaffe ich das nicht mit meinem Zeitplan. Ansonsten schaue ich mir immer Gameplay an oder mache irgendwelche witzigen Sachen mit, wie dieses Alien-Event, das war so ein Roleplay-Ding war. Ich weiß nicht, ob du es bei mir gesehen hast auf Instagram.
Ja, habe ich.
Das war cool, ne? Für sowas liebe ich die Gamescom. Und das jetzt zum ersten Mal mit dir erlebt zu haben, gleich 2 Messen back-to-back, ich meine, das hat bei mir Flashbacks ausgelöst. Wir sind Freunde geworden auf der CCXP damals in Köln. Wann waren das? 2020, das oder? 2020, 2021, yeah. Irgendwie sowas.
2019.
2019, stimmt. Das 2019, war vor der Pandemie, ja.
2019, wo ich liebe noch den Comment, den du raushaust auf der Messe, wo du, weil wenn du wirklich zurückgehen könntest in der Zeit, aha, und ein Zitat von dir nehmen kannst, wo du sagst, wie unschuldig ich war, ist, ja, also auf den Film, auf den ich mich am meisten freue, ist ganz klar Rise of Skywalker. Ihr werdet alle sehen, wie krass Sinn das ergibt, auf was der Aufbau.
Ich kann mich nicht an diesen Satz erinnern. Wo soll der denn gefallen sein?
Das hätte ich vergessen. Das ist ein Monat gewesen oder so, nachdem der Trailer draußen war zu Rise of Skywalker.
Ich weiß, dass ich mich gefreut habe, weil wenn schon nicht Rian Johnson den dritten Teil macht, dann J.J. Abrams. So hatte ich mich damals gefreut.
Ja, genau.
Aber
genau,
mit dem Sinn ergeben, da kann ich mich wirklich nicht daran erinnern, weil die Umstände waren ja klar, dass Colin Trevorrow das Drehbuch weitestgehend weggeschmissen wird von J.J. Abrams. Das ist ja nicht so ein Hinweis darauf, oh, jetzt wird aber alles Sinn ergeben. So. Also ich glaube, du paraphrasierst da mich gerade zu sehr. Ich habe vielleicht was Ähnliches gesagt, aber ich habe es nicht im Sinne von
Sinn gemeint. Nicht genauso, aber das war schon so ein bisschen, oh, sweet summer child.
Ja, das schon. Also so, auf jeden Fall. Ich habe mich getötet sofort. Ich fand den ersten Teaser auch mega geil. Also
ich auch.
Diesen TIE Advanced Fighter, also nicht TIE Advanced, den neuen von Kylo einfach in der Mitte zersäbelt. Ich fand das irgendwie cool alles. Und im Film ist es mir so scheißegal. Das ist doch traurig.
Ich bin ja der Minderheit. Ich mag ja Rise of Skywalker mehr als Last Jedi. Aber trotz allem, der Film ergibt ja vorne und hinten nicht ein bisschen Sinn.
Ja,
Also
bin
nicht
ich ja
ein
bei
bisschen.
dir. Ich kann nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sinnsuche meine Aussage war, aber kann sein, dass ich so naiv war.
Ja, aber da hat alles angefangen. Da haben wir ein bisschen abgehangen, da haben wir uns besser kennengelernt, gequatscht. Und ja, jetzt, paar Jahre später, sind wir hier in diesem Podcast, der erst gestartet hat noch im Office, jetzt aus meinem schönen Wohnzimmer teilweise. Ja, die meiste Zeit eigentlich stattfindet. Du siehst hier diesen kleinen Schrank immer hinter mir. Und wir haben einiges jetzt für die September-Ausgabe wieder geguckt, weil ich glaube, wir sind gerade im Potpourri-Fieber. Muss auch dazu sagen, diese ganz großen Starts gibt es gerade nicht. Aber dafür gibt es viele kleinere Sachen, die wir teilweise nachgeholt haben, teilweise frisch gesehen haben. Und da lohnt es sich schon eher, so eine Sammelausgabe zu machen, anstatt den einzelnen Sachen einen eigenen Podcast zu widmen. Gerade wenn ich mir mal so schaue, was ich hier so geguckt habe. Ja, also von den vier Sachen, die ich gesehen habe, ich würde ungern auch nur einem einzigen davon einen ganzen Podcast widmen. Und ich spreche gar nicht über ich und das ist jetzt gar nicht ein Statement über die Qualität der jeweiligen Projekte. Aber ich bin froh und ich glaube, diesmal ist es auch das erste Mal in der Geschichte von Potpourri, dass ich deutlich mehr gesehen habe als du.
Ist echt das erste Mal?
Also deutlich. Also ich muss sagen, wir haben heute 1, 2, 3, 4, 5, 6 Themen. Okay. Ich habe davon 4 gesehen und 2 nicht. Und ich glaube, du hast 2 davon gesehen. Nee, du hast 3 davon gesehen. Du hast 3 davon gesehen.
Ne, ich habe zwei
Ja.
gesehen. Ich habe tatsächlich nur zwei
Sicher.
gesehen. Ja, das erste und das letzte.
Hä?
Ich habe das so
Und
als
das
Klammer gebaut.
Vorletzte? Nee.
Nee,
Das
das ganz
Vorletzte hast
unten
du nicht.
sind die Themen für nächstes Mal.
Nee, ich meine das Vorletzte vor der Serie.
Nee, habe ich nicht.
Oh, krass, ich dachte, du hättest es nachgeholt.
Nee, noch nicht. Ich will im Kino schauen, aber ich
Okay.
bin nicht dazu gekommen. Ich habe auch mal
Okay.
geschaut, also auch wegen den ganzen Messen, ne? Mein Terminkalender platzt ja aus allen Nähten und ich bin jetzt zurück aus der IFA und ich habe von der IFA und ich habe noch mit einem, gestern Abend habe ich mit einem Freund telefoniert und habe ihm noch so nicht mein Leid geklagt, aber wir wollten uns mal wieder sehen, weil der ist gerade ganz frisch nach München gezogen und das Komische ist, er ist jetzt nach München gezogen und ich rede gefühlt weniger mit ihm als vorher, weil wir vorher immer gerne telefoniert haben, mindestens einmal die Woche oder so. Und seit er in München lebt, konnten wir uns noch gar nicht sehen in München. Das ist irgendwie abstrus. Also nicht ganz, ich glaube einmal oder so. Und das war nicht bei ihm zu Hause. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, ich mache jetzt mal einen Kalender auf und guck mal, wann der nächste freie Abend von mir ist. Ein Abend, an dem ich nichts vorhabe, weder privat noch beruflich. In 2 Wochen. In 2 Wochen. Also wir nehmen an einem Dienstag auf. Montag in 2 Wochen ist der erste Abend, an dem ich noch nichts vorhabe. Weder beruflich noch privat. Und selbst in diesen 2 Wochen, 9 davon waren irgendwie beruflich oder so relevant. Irgendwie, Pi mal Daumen. Und das ist crazy. Und das liegt auch am Fantasy Filmfest und an solchen Geschichten. Aber jetzt, wo die ganzen Messen jetzt so langsam von mir abfallen, können wir langsam wieder in einen normalen Modus gehen, dass ich auch mal Sachen gucke wieder. Aber, ey, das hat mega Spaß gemacht. Ich fand das wirklich toll in Berlin und ich fand es wie immer, wie jedes Jahr super in Köln. Und ich möchte auch noch mal großes Danke sagen an euch da draußen, die da waren, bei dem einen oder bei dem anderen, weil das hat uns auch mal so viel Energie zurückgegeben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das als Content Creator ist, mit wie viel Negativität man ja oft konfrontiert ist. Einfach nur wegen Kommentaren. Und damit will ich jetzt nicht die ganzen guten und tollen Kommentare diskreditieren, weil davon sind es viele. Aber du kannst 99 tolle Kommentare lesen, dann ist ein unfairer, beleidigender Kommentar dabei und das versaut dir so gefühlt den halben Tag. Und immer wenn ich auf Messen bin und euch sehe und mit euch rede und mit euch vielleicht sogar Fotos mache oder wie bei unserem Bühnenauftritt, wenn ich einfach nur sehe, wie sehr ihr euch freut, dass ihr mit dem Podcast mal live mit uns sehen könnt, wie viel Freude, achtet mal drauf, die diesem Livestream vielleicht auch verfolgt haben, was für ein breites Grinsen Yves und ich die ganze Zeit haben. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, nach diesem IFA-Auftritt, der ja durchaus auch ein bisschen kleiner ist, weil es ist hier Gamescom, es ist eher eine Fachmesse und es gab nicht so viel Sitzplatzmöglichkeiten hinter uns. Wir saßen ja in so einer Art Aquarium. Wir hatten viele Live-Zuschauer, also auch nochmal danke an alle draußen, die live zugesehen haben. als die Sendung vorbei war und wir sind von der Bühne gegangen, haben uns abgekabelt ja. und so weiter, dann ist der Regisseur zu mir gekommen. Der Regisseur war diesmal nicht von unserer Firma, nicht von Webedia, sondern wir mussten, weil diese zwei Messen aufeinander gefolgt sind, haben wir Nerdstar engagiert für die Production hinter den Kulissen. Und ich kannte den Regisseur erst seit einer Stunde, also vor der Aufnahme. Da habe ich ihn kennengelernt. Und er kommt zu mir, legt mir die Hand so auf die Schulter und sagt so, ey, das war eine richtig geile Sendung. Und geht wieder weg und das war's. Ich habe wirklich gedacht, wow, der hat Spaß gehabt, uns dabei zuzugucken. Der kannte uns doch gar nicht. So, und wir haben sogar gefühlt neue Zuhörer, neue Zuschauer damit gewonnen. Und das finde ich einfach inspirierend und schön. Und deswegen vielen Dank nochmal an euch da draußen. Und ich möchte sagen, ich glaube, ich spreche jetzt mal für uns beide. Früher oder später wird sich das wiederholen. Ob es nächstes Jahr Gamescom ist, ob es nächstes Jahr wieder IFA ist, streicht euch diese Einträge rot im Kalender an. Irgendwas davon wird wieder passieren.
Also für mich ist jetzt safe Gamescom fester Termin. Also das ist für mich jetzt done deal. Das war wirklich mega schön. Ich hatte dieses Jahr 3 Messen. Und als Gamescom, ich war auf der OMR und auf der IFA. Der Auftritt auf der IFA war absolut wundervoll. Der Auftritt auf der Gamescom war wundervoll. Und auf der OMR waren so viele Nerds unterwegs. Das war auch so schön, muss ich einfach sagen. Und ich bin ja einer, also wenn ich jetzt nicht wirklich einen ganz, ganz schlimmen Kommentar kriege oder so eine persönliche Drohbotschaft, die ich auch schon gekriegt habe, dann kann ich auch drüber lachen. Also ich muss sagen, wenn es um fiese Kommentare gibt, ich gebe auch sogar manchmal Herzen, muss ich sagen. Aber manchmal kriege ich selbst von meinen Hatern so lustige Beleidigungen, dass ich die witzig finde. Und da sage ich, oh, der war mal kreativ. So. Und selbst das finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Ich meine, ich würde es ein bisschen albern finden, wenn ich mich über einen fiesen Spruch, der jetzt nicht irgendwie mir Gewalt androht oder so, ich würde es ein bisschen komisch finden, wenn ich mich darüber zu sehr echauffieren würde, weil ich gehe auch ziemlich hart ins Gericht mit Sachen, die ich doof finde. Probiere es trotzdem immer mit einer humorvollen Note zu machen. Und wenn es jemand mit mir macht, dann finde ich das schon fast lustig. Nee, nicht fast, dann finde ich es lustig. Also was war das eine? Zwar unter dem Cinema Strikes Back Video, glaube ich, das war, warum sieht dieser Eve eigentlich immer so aus, als wäre der gerade neben einer Mülltonne aufgetaucht? fand ich lustig.
Ich sag dir mal, was ich erst nicht lustig fand, oder nicht lustig, sondern ich habe mich wirklich gewundert. Ich habe mich gewundert, als ich mal aus dem Urlaub zurück, es kommt noch dazu, ich kam aus dem Urlaub zurück, ich war 2 Wochen im Urlaub, dann lese ich die YouTube-Kommentare und dann war einer dabei, oh, der fette Loser Maxil ist zurück. Und ich dachte so, wow, das ist aber ordentlich specific. Ich weiß, ich achte nicht mehr so gut auf
im mich. Im Exil?
Ja, pass auf, der fette Loser im Exil ist zurück. Ich sage, okay, das ist oddly specific. Und dann habe ich das irgendwann nochmal gelesen, aber anderer Account. Da dachte ich, sag mal, komisch. Ha, wieder, fetter Loser im Exil. Ey, du bist doch der fette Loser im Exil. Und ich lese das mehrmals. Und ich denke so, was ist hier los? Und dann habe ich erst kapiert, dass das ein fucking YouTube-Channel ist, der so heißt. Und die Leute dachten oder denken, meine Stimme klingt so ähnlich wie die andere. Und das waren quasi Leute, die neu auf dieses Video gekommen sind. Und die dachten erst, ich bin der andere YouTuber. Und ich habe mir das dann angeschaut und ich verstehe es. Also ich bin nicht genau ich. Ich höre schon raus. Aber das ist versehentlich wahrscheinlich die beste Nachahmung, auch wenn es keine Nachahmung ist. Also klingt wirklich, als würde er mich parodieren. Wahnsinn. Also Props dafür an den fetten Loser Maxil, und das ist nicht böse gemeint. Aber das war etwas, wo ich dachte, okay, wo kommen jetzt diese ganzen Beleidigungen her? Warum ist es immer dasselbe?
Bei mir war einmal auch noch, also bei mir ist es, bei mir die mich so einfach mit Sprüchen beleidigen, also da bin ich stolz. Also die sind so kreativ, zwar auch einmal Arschhaare plus Smegma ergibt einen wundervollen YouTuber, ihr seht ihn gerade oder irgendwie sowas. Und das fand ich so lustig. Ich habe den auch sogar einmal angepinnt, ne? Mhm. Also das war zu gut, um es nicht zu tun. Alright, aber ja, auf jeden Fall, wir hatten eine wundervolle Zeit. Es war wirklich ein, sagt man das, ein inneres Blumenpflücken? Sagt man das nicht so?
Inneres Blumenpflücken. Glaube ich.
So viele von euch kennenzulernen, mit manchen habe ich sogar noch geschrieben, danach auf Instagram. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Also am rührendsten war es halt auch einfach, wie viele Leute da noch Fotos machen wollten, als wir fertig waren mit dem Auftritt auf der Gamescom. Aber die IFA war halt auch mega, mega, mega schön. Und ja, ich hoffe, dass wir mehr in diese Richtung gehen können. Nerd und Kultur Next Level, Belief Next Level. Ich bin am Start. Ich bin bereit. Ich werde es ein super Übergang für zu was anderem, aber egal. Dazu kommen wir doch. Aber wir legen jetzt los mit dem ersten Film für unsere Ausgabe heute. Mhm. Und das ist ein Film, den ich noch nicht geschafft habe zu gucken. Der wird immer Dollar gehypt. Eventuell schaffe ich es sogar, ihn heute zu schauen. Wenn ich es schaffe, ihn heute zu schauen, werde ich diese Woche sogar noch ein Video dazu machen, weil der Hype ist real. Wir wurden mehrfach sogar aufgefordert, das zu gucken. An dieser Stelle Shoutout und Küsschen geht raus an Kaban.
die wirklich uns hart überredet hat, es jetzt endlich zu machen.
Ich fand, also da kam ja so eine Nachricht nachts reingeflattert.
Ja.
K-Pop, Demon Hunter, jetzt gucken. Und ich so, haben wir ein Sponsorship, das ich vergessen habe? So. Ich habe das erstmal gar nicht verstanden, weil ich habe das so im Halbschlaf mit so müden Augen gelesen. Ich so, hä? Marco, hast du in meiner direkte Nachricht an dich, hast du diese Nachricht auch gekriegt? Oder habe ich verstanden, ach so, das ist eine Empfehlung. Ah, okay, alles gut.
Man muss dazu sagen, ich habe Kaman schon vor Ewigkeiten versprochen, Succession endlich nachzuholen, damit ich mit ihr drüber reden kann. Und es ist nicht passiert. Und als sie mir dann geschrieben hat, ich soll jetzt endlich mal K-Pop Demon Hunter schauen, dann habe ich gedacht so, ja, komm, du kannst dich jetzt nicht ewig vertrösten, du kannst ja wenigstens diesen 100-Minuten-Film schauen, statt jetzt eine komplette Serie, 4 Staffeln lang. Das ist aber einfach nur ein guter Anschubser, weil ich hatte das sowieso vor. Ich muss echt sagen, K-Pop Demon Hunter ist ja etwas, das ist komplett an mir erstmal vorbeigegangen. Ich habe, glaube ich, den Trailer gesehen, bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, ich hatte nicht den Trailer gesehen. Ich hatte nur so Thumbnails und so davon gesehen. Und da sieht das auch noch so mäßig animiert aus. Da hatte ich eigentlich gar keine Lust drauf. Dann habe ich gesehen, okay, das ist ein Riesenphänomen. In meinem Freundeskreis gibt es mehrere Menschen, die den Film schon mehrmals gesehen haben, gefühlt einmal die Woche Minimum. Und die den Soundtrack nur noch rauf und runter hören und dann Spotify ja auch in den Charts quasi direkt neben diesem Podcast steht. Natürlich. das Phänomen wurde greifbarer. Und dann bin ich aber in einem Reel oder so, bin ich über eine einzige Szene gestolpert. Es ist die Szene, in der Autogramme signiert werden. Ich weiß gar nicht, ob du so weit gekommen bist, weil du hast ihn ja nicht gesehen, beziehungsweise du hast ihn ja nicht ganz gesehen. Du hast den Anfang gesehen.
Ich glaube, ich habe wirklich nur die ersten 5 bis 7 Minuten gesehen, wo die noch in einem Flugzeug sind. Mm. Das ist das, was ich sagen kann.
Ja, das ist der Auftakt, ja.
Genau, und du so ein paar Fan-Reactions zu denen siehst im Publikum, die sich freuen, dass jetzt gleich das Konzert gespielt wird.
Ah, okay. Dieser Iron Man 2-Anfang quasi.
Quasi. Aber noch viel überspitzter, überspielter, alle Klischees rausgeholt.
Aber dann hast du ja meinen Gag am Anfang gar nicht verstanden, dass ich gemeint habe, als würde man eine Sushi-Rolle nehmen und würde sie sich bis zum Anschlag in den Hals.
Doch. Den hast du verstanden. Der ist, glaube ich, im Trailer, den habe ich gesehen, wo die sich so, ja.
Ein beliebtes Meme mittlerweile.
Ja, yeah. Es geht um K-Pop Demon Hunters. Ja. Das ist etwas, mir wurde tatsächlich auch geschrieben, dass ich als riesen Buffy-Fan das feiern würde.
Ja.
Was?
Der Theme ist sehr Buffy-like, das stimmt. Tatsächlich.
Apropos, da hasse ich mich für, also ich mache jetzt ein bisschen Buffy-Content, habe ich in meinem ersten Video nicht erwähnt. Die ikonische Buffy-Intro-Musik ist von einer Rockband. Weißt du, wie die Rockband heißt?
Ich weiß nicht mal mehr, wie das Lied geht.
Ah, es war einfach so ein Gitarrenriff. Nee?
Kann mich nicht erinnern.
Auf jeden Fall, die Band heißt Nerf Herder. Mhm. Weißt du, warum Nerf Herder? Mhm. Nein? Mhm. Wegen Empire Strikes Back.
Ach, you wegen...
Stuck up, scruffy looking, Nerf Herder.
Sie sagt Nerf Herder?
Nerf Herder, also sogar ein Wort, das es nur in der Star Wars Welt gibt.
Ja, ich glaube, im Deutschen sagt sie Wookie-Treiber, oder?
Das kann sein. Also, und
ich fand da das Deutsche schon immer sehr ikonisch. Ich glaube, sie sagt Wookie-Treiber.
You stuck up, half-witted, scruffy-looking Nerf Herder.
Ja.
Da gibt es auch den besten Family Guy Gag in der Empire Strikes Back Verarsche, wo sie das zu Peter sagt und er und schlägt ihr ins Gesicht und sagt: This is our word, only we are allowed to use it.
Okay. Ich hab's nochmal rausgesucht. Das heißt im Deutschen tatsächlich: sie aufgeblasener, schwachsinniger, mieser, widerwärtiger Wookie-Treiber. Ich liebe das. Die Synchro der ersten Star Wars-Filme ist völlig underrated, die ist so super. Was heißt völlig underrated? Die meisten sind damit aufgewachsen. Um auf um darauf zurückzukommen, wegen K-Pop Demon Hunter, wie ich dazu gefunden habe. Also ich habe diesen Clip gesehen mit der mit den Fansignings, also hier die Autogramme. Und das war eine Minute. Ich glaube, wahrscheinlich sogar von Netflix selber veröffentlicht, ne? Unkommentiert. Und ich gucke das so. Und ich habe mehrere Gedanken in der Sekunde gehabt. Erstens ist es ja mega geil animiert. Das kam im Thumbnail und Poster gar nicht so auf mich rüber. Hab danach erst dann auch erfahren, es ist von den Animatoren von Spider-Man Into the Spider-Verse. Okay, das erklärt natürlich einiges. Also Sony Animation macht einfach mittlerweile die geilste Animation. Die haben ja auch für Netflix dieses Mitchell vs. the Machines gemacht. Der sieht ja auch wahnsinnig gut aus. Also ich liebe diese Low-FPS-Animation, die so unglaublich detailliert ist und so unglaublich geiles Comedy-Timing hat. Das können die im Moment wie kein anderes Studio, finde ich. Und das hat man da gesehen, diese eine Minute. Und dann habe ich da eine Sache gemerkt, die mich jetzt schon an K-Pop Demon Hunters am meisten fasziniert. Weil ich habe keine Faszination für K-Pop und du auch nicht. Wir sind uns aber diesem Phänomen bewusst. Ich habe auf jeden Fall einige Freunde, die K-Pop-Fans sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Gerade bei mir so in der Asian Community gibt's ja noch mehr als bei den meisten wahrscheinlich. Hast du K-Pop-Fans als Freunde?
Nicht wirklich. Ich fand, mein größter Kontakt war Steven Yeun bei Conan O'Brien und was sie da für einen K-Pop-Song aufgenommen haben. Mit einer bekannten K-Pop-Band, die ich natürlich kenne.
Die natürlich kennst. BTS wahrscheinlich. Das war bestimmt BTS.
Die ich nicht kenne.
Ja, ich weiß. Das ist ironisch, habe ich rausgehört.
Und ja, das war saulustig. Generell, ich glaube, ich habe in meinem Leben 4 oder 5 K-Pop-Songs gehört. Also ich glaube, ich bin da echt der falsche Ansprechpartner.
Ich auch.
Aber der Song, in dem Conan und Steven Yeun mitspielen im Video und da sogar so eine lustige Tanzchoreo haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich finde ja Conan.
Ich
muss ja sagen, Conan ist ja für mich Next Level Creme de la Creme von tatsächlichen Late Night Show Hosts, während das Format Late Night Show Host generell mehr und mehr, finde ich, sein Ziel erreicht hat oder mal Lama wird. Also man hat entweder sowas wie Jon Stewart und Colbert, obwohl Colbert nicht mehr lange, und ich bin einer der wenigen, die sich freuen darüber, die einfach nur preachen, oder man hat Jimmy
Ich freue mich auf Jimmy jeden Fall nicht, Kimmel. Möchte ich nur an der Stelle dazu sagen. Wenn du das schon im Nebensatz dazu sagst, dann möchte ich dazu sagen, dass ich mich nicht freue, dass Colbert aufhört.
Oder man hat sowas wie Jimmy Kimmel, der auch zum Kotzen ist, oder Jimmy Fallon, der einfach nur lacht, wenn jemand Hallo sagt.
Ja, Jimmy Fallon ist ätzend.
Aber der Nonplusultra Maestro, also der Beste seit Johnny Carson wahrscheinlich, seit David Letterman, war Conan O'Brien, weil der Typ war halt in allen drei Disziplinen super. Das bedeutet, der war ein super Interviewer, der war ein super Host generell. Und er war halt fucking lustig. Und er war halt wie eine lebendig gewordene Cartoon-Figur. Komplett auch mit der Frisur Und der hat mit Steven Yeun so ein K-Pop-Musikvideo gedreht. Den Link kannst du ja auch in die Shownotes packen. Ich schicke dir den mal eben. Weil das war wirklich sehr lustig und hat halt auch zu Conan so krass gepasst. Ich suche das gerade.
Ja, ich würde jetzt vielleicht, ich versuche seit 10 Minuten meine Anekdote zu Ende zu erzählen, aber ich komme
Okay,
irgendwie nicht
mach.
dazu. Während du das raussuchst. Also, ich gucke
Gefu
diesen Clip.
gefunden.
Ich habe null Interesse an K-Pop. Aber was ich in diesem Clip sehe, ist nicht nur, wie geil es animiert ist, wie toll der Humor und Time, also vom Timing her ist, was ja wirklich schwierig ist heutzutage. Aber das Dritte war, dieser Clip hat mir gezeigt, zum einen parodiert er auch das K-Pop-Phänomen. Dieser Film parodiert das K-Pop-Phänomen. Gleichzeitig macht er sich aber nicht über die Fans lustig und über K-Pop selbst, sondern es wird nicht veralbert, es wird immer noch ernst genommen und ist gleichzeitig eine Verbeugung. Und das finde ich so faszinierend daran. Es ist einerseits leichte Parodie zu sein, andererseits eine ganz große Verbeugung dazu zu sein, es immer ernst zu nehmen, selber Teil des Phänomens zu sein, ganz stark. Das weiß der Film auch. Der Film ist, das würde ich noch am ehesten vorwerfen, er ist unglaublich durchkommerzialisiert und durchkomponiert. Der weiß ganz genau, was er tut. Der weiß bei manchen Gags, die sind nicht nur geil, diese Gags sind memeable. Das sind Gags, die werden die Leute nachmachen, da werden Leute Memes draus basteln, die werden sich in die Popkultur einbrennen. Das weiß der Film an vielen Stellen, so schnell sind die. Die sind auch für eine TikTok-Generation. Aber dazu gehören wir ja mittlerweile auch. Und das, da drin steckt trotzdem eine ganz tiefe Ehrlichkeit und Liebe zum Material. Und das fand ich so toll. Und das habe ich nur diese einen fucking Minute gesehen. Und deswegen wusste ich, okay, der kommt jetzt auf die Watchlist. Ich habe ihn wirklich ungelogen danach auf die Watchliste gemacht. Das Karman mir dann geschrieben hat, war so der letzte Push, den ich gebraucht habe. Ja, komm, jetzt guckst es mal. Du siehst Karman in 3 Tagen, jetzt guck das mal, dann könnt ihr darüber reden. Und so war es dann auch. Also Karman, wir machen jetzt hier so ein Potpourri und du hast den Film ja noch nicht gesehen, du wirst ihn dann gesehen haben. Vielleicht hast du ja einen Redebedarf. Karman hat sich angeboten, mit uns dann über den Film zu reden. Und ich bin geneigt, das Angebot anzunehmen, weil sie sehr viel
Oh,
tiefer in der
gerne.
Materie ist. Sie ist super tief in der Materie. Über alle Schauspieler, über den Castingprozess. Und das Witzigste ist, Karman ist auch kein K-Pop-Fan. Aber die ist jetzt Fan dieses Films und dieser Songs und der Liebe drumherum. Und die kann nicht aufhören, darüber zu reden. Und wenn ich jetzt auf mich gucke, ne, die einzige Letterboxd-Review, die ich dazu geschrieben habe, ist ein Satz und der ist zu 1000% wahr. Seit ich den Film gesehen habe, seit knapp einer Woche, kommuniziere ich mit Freunden, und die können es alle bezeugen, nur noch mit K-Pop Demon Hunters GIFs. Also es gibt für fast alles, was man braucht, gibt es die passende Reaktion dazu bei K-Pop Demon Hunters, weil diese GIFs einfach perfekt dafür sind. Ob es das Popcorn ist, dass das in Augen sprüht und die daneben frisst dann das Popcorn sogar und beide gucken einfach nur total thirsty diese Jungs an, oder ob es dieses Yeah ist oder dieses Sushi in den Mund stopfen. Ich kann nicht aufhören, diese Memes zu benutzen, weil das ist nicht nur perfekt animiert, es trifft einfach perfekt Emotionen. Und ich bin, umso länger ich drüber nachdenke, umso ein größerer Fan werde ich von dem Film tatsächlich. Das muss ich echt mal
Ich
sagen.
will ja jetzt auch schauen. Also, ich bin nicht dazu gekommen bisher, hab aber wirklich Lust. Ich muss auch dazu sagen, es war ja wirklich jetzt viel los. Also es war ja wirklich viel los. In einem anderen Monat oder so hätte ich es auch geschafft. Aber jetzt ist er auf Netflix. Mir war auch dessen gar nicht bewusst, dass das ja existiert. Es ist halt wirklich so an mir vorbeigeflogen. Aber irgendwann, wie du halt sagst, es ist so ein Hype. Da kannst du es nicht mehr ignorieren. Und ich bin auch gespannt. Also YouTube ist gerade ein bisschen, du hast es letztens angesprochen bei dir mit Community Post. YouTube ist gerade ein bisschen Arschloch mit Algorithmus. Mehrere YouTuber, leiden gerade ein bisschen darunter. Ich auch. Und ich bin gespannt, wie so K-Pop dann auch noch funktionieren wird überhaupt oder nicht. Aber andere Frage, ganz abseits davon. So etwas balanciert sich wieder ein, so ein Algorithmus, oder?
Ich hoffe doch. Also, das Ding ist ja, es gibt eine Idee hinter dem Algorithmus. Die Idee hinter dem Algorithmus ist, also YouTube möchte, dass Leute YouTube schauen. Und sie möchte, und YouTube möchte, dass wenn Leute drauf sind, auch dran bleiben. Und YouTube möchte, dass die Videos, die den Leuten empfohlen werden, genau das sind, was sie sehen wollen. Deswegen ist ja selbst euer Abo-Feed, also wenn ihr Kanäle abonniert, ihr seht nicht alles, was diese Kanäle machen im Abo-Feed. Weil irgendwann der Algorithmus erkennt, du hast zwar diesen einen Kanal abonniert, aber du guckst halt nie dessen Videos. Du hast auch Sympathie abonniert oder was auch immer. Aber wenn der mal ein Video macht, das deinen Interessen treffen könnte, dann taucht es erstens wieder im Abo-Feed auf und zweitens wird es in den Empfehlungen angezeigt. Wenn du mal in deine Analytics reinschaust, das gilt für mich wie für die meisten YouTube-Kanäle, die meisten Videos werden eigentlich über Empfehlungen ausgespielt, weil du das halt siehst. Also du guckst irgendein YouTube-Video und die Empfehlungen sagen dir, ey, das könnte dir übrigens auch gefallen. Weil das ist die Intention des Algorithmus. Und es gab halt genau am 13. August, also unmittelbar vor meinem letzten Video, gab es ein Update, das irgendwas mit AI zu tun hat, aber keiner weiß, was genau in diesem Update passiert ist. Man vermutet, es hat was mit Restricted Mode zu tun und so weiter und so fort. Mal sehen. Und dieses Update hat anscheinend den YouTube-Algorithmus zerschossen und viele Videos werden einfach nicht mehr angezeigt, obwohl die Leute es anscheinend sehen wollen. Die werden das fixen, früher oder später, weil die Intention hinter dem Algorithmus bleibt ja bestehen. Und die Tatsache, dass es einen Algorithmus braucht, ist auch, glaube ich, wirklich notwendig, weil wie viele gute Videos hättet ihr denn nicht gesehen? Oder wie viele Videos hättet ihr sonst verpasst? Und oder wie oft würdet ihr sonst Sachen sehen, auf die ihr eigentlich keine Lust habt, auch wenn ihr es euch nicht eingestehen könnt, weil ihr den Kanal vor 100 Jahren abonniert habt? Dann würdet ihr die Lust an YouTube verlieren oder an diesem Art von Content. Ihr würdet uns vielleicht gar nicht hören. Ja? Also ihr kommt vielleicht über YouTube bei uns rein. Ihr kommt vielleicht über Spotify bei uns rein, weil bei den Spotify-Charts ja immer gut gerankt sind und groß empfohlen werden. Und das ist ja die eine Podcast-Plattform, die mit dem Algorithmus arbeitet. Während alle anderen Podcast-Plattformen, und ich höre selber Podcasts fast gar nicht auf Spotify, ich höre die mit anderen Tools, weil ich immer meine bestimmten Podcasts hören will. Aber Tatsache ist, dass ihr, die das jetzt gerade hört, zu ungefähr 40% es auf Spotify hört. Also die Algorithmen sind wichtig. Und dass die Algorithmen da draußen und die Social-Media-Algorithmen mir die ganze Zeit gesagt haben, du, deine Freunde gucken alle gerade K-Pop Demon Hunters und du solltest es vielleicht auch tun, denk mal drüber nach, hat in dem Fall ja tatsächlich am Ende des Tages funktioniert. Ich habe es mir angeschaut und ich muss sagen, Fakt, ich mag den echt gerne. Und ich empfehle, ich habe im Bekanntenkreis erlebt, wie ich den ganze Zeit weiterempfehle. Also jetzt ohne zu sehr privat zu werden, im selben Abend, mit dem ich Kammern über K-Pop Demon Hunters gesprochen habe, saß ein Kollege daneben, ich sag jetzt bewusst keinen Namen, der hat davon geredet, dass seine Kinder vorsichtig interessiert sind und er weiß nicht, ob er es mit seinen Kindern sehen soll. Und er selber kommt eher aus der Metal-Richtung und er will die jetzt nicht mit K-Pop Demon Hunters versauen, so nach dem Motto, ich übersetze das jetzt ganz lustig. Und dann habe ich gemeint, du, ganz ehrlich, da sind so viele Dämonenthemen drin und so. Ehrlich gesagt, du als Metal-Fan könntest es als Einstiegsdroge eben doch deinen Kindern zeigen. Also, und am Ende des Abends saß der tatsächlich da und so, hey, ich glaube, das kommt auf die Watchliste, ich schaue mir das an. Und so funktioniert das halt. Spread the word. Das ist die eigentliche Idee hinter dem Algorithmus, ja.
Ja, und jetzt erzähl mir etwas über K-Pop Demon Hunter.
Ja, also das Buffy-mäßige kommt daher, dass eine K-Pop-Band in Wirklichkeit eine erfolgreiche K-Pop-Band in Südkorea hier in Wirklichkeit eine alte Dämonenjäger-Gilde ist. Und das wird immer weitergereicht an die Generation. Also in dem Fall war es, glaube ich, sogar, die Mutter war auch schon Dämonenjägerin und so weiter und so fort. Und die singen halt auch und deswegen ist dann diese berühmte K-Pop-Band in Wirklichkeit besteht nur aus Dämonenjägerinnen. Und das hat was sehr Buffy-mäßiges, wenn sie stylisch in eine Horde von Dämonen reingeschleudert werden und die dann alle ausschalten mit ihren Martial Arts und ihren Waffen. Nur sind es halt keine Holzpfähle, sondern so strahlende Laserwaffen eigentlich schon fast. Und da gibt es einen alten Kampf eben zwischen der Dämonenwelt und diesen Beschützerinnen, der schon lange herrscht. Und was soll ich sagen? Es drängt sich eine neue K-Pop-Boyband in diese Welt und offensichtlich stimmt was mit denen nicht. Dahinter steckt offensichtlich ein Masterplan der Dämonen, jetzt die Menschen auf diese Seite zu ziehen. Also eigentlich ist das auch Teil dieses parodistischen Gedankens, weil ja da dann die männliche K-Pop-Band eigentlich einen perfiden Plan verfolgt, die Leute für sich zu gewinnen, um ihnen die Seele zu entziehen. So. Also das ist auch Teil dieser Kritik, die da so ein bisschen mit drin steckt, dieser Vorsicht. Aber auch die Jungs meinen es ja eigentlich nicht nur böse und entwickelt sich eventuell sowas Romeo und Julia-mäßiges. Und die Auflösung davon ist auch eine sehr progressive, moderne Auflösung dieser Geschichte, die nicht zu sehr langweilt. Muss dazu sagen, ich finde, der Film verliert in der letzten halben Stunde ein bisschen arg seinen Humor, den ich so schätze, und fokussiert sich sehr auf die Schwere der Story und auf die Liebesgeschichte. Ich glaube, das erreicht aber die Leute, die diese Liebesgeschichte besonders gut erreicht und die Musik besonders gut erreicht, für die ist das genau der richtige Payoff. Für mich wäre es eher die Comedy. In der ersten halben Stunde gibt's einige Gags. Ich habe ungelogen nicht nur Tränen gelacht. Ich habe jedes Mal die Fernbedienung genommen, zurückgespult und habe mir den Gag noch dreimal angeschaut. Also ich konnte nicht aufhören. Das ist wirklich. Es gibt simpelste Gags haben mir super gefallen. Es gibt einen Moment, da wachen die drei Mädels auf, gucken sich um, okay, wo sind diese Dämonenjungs jetzt? Und dann schwenkt die Kamera mit dem Blick so rüber und du siehst, wie die drei so halb gackernd durch eine Tür wegrennen. Und der eine hat den anderen Huckepack. Das ist alles. Das ist nicht viel. Aber ich fand das, in dem Moment hat mich das so kalt erwischt. Ich habe so gelacht, ich habe mir den noch 3-4 Mal angeschaut, den Gag, weil ich es nicht fassen konnte, wie gut das Comedic Timing ist.
Ich fand die Animation zunächst, also als ich nur die Poster gesehen habe, sah ein bisschen aus, wie es gab vor nicht allzu langer Zeit einen neu animierten Scooby-Doo-Film. Und so sah das für mich ein bisschen aus. Aber als ich dann reingesehen habe, möglich. Also ich weiß halt auch nicht mehr, von wem dieses unsägliche Velma ist. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast von Mindy Kaling. Dieses Spin-off, Neuinterpretation, R-rated und sehr politisch aufgeladene Mistviech von einer Serie. Velma ist richtig böswillig.
Der Scooby-Doo-Film war übrigens von Warner, habe ich gerade rausgefunden.
Oh ja, stimmt. By the way. Als großer James Gunn-Fan hast du je den ersten Scooby-Doo-Film gesehen mit Sarah Michelle Gellar?
Tatsächlich habe ich mir den nicht angeschaut, aber ich habe dir ja erzählt, das ist der Grund, warum James Gunn einen Rekord hält in Hollywood. Wegen Scooby-Doo.
Ja?
Weißt du es nicht mehr?
Nee.
James Gunn ist der einzige Drehbuchautor in Hollywood, der es geschafft hat, 2 Wochen hintereinander jeweils einen Nummer-1-Film zu releasen. Der eine war Scooby-Doo und der andere war Dawn of the Dead mit Zack Snyder.
Ja, krass.
James Gunn war der Drehbuchautor von beiden. Und Scooby-Doo hat einen ganz großen Platz in seinem Herzen, weil das sein Türöffner für Hollywood war.
Also, ich war für Scooby-Doo damals im Kino, muss ich sagen.
Ich war halt nie Fan von Scooby-Doo, deswegen hat mich das nicht
so gut, deswegen hab ich's nie nachgeholt. Ich war ein Riesen. Also, ich muss sagen, die Hanna-Barbera-Cartoons, die waren voll meins. Es gab sogar die Hanna-Barbera-Show. Das war sowas wie die Flintstones, die Jetsons, Scooby-Doo. Die spielen ja alle im selben Universum.
Ach, ja, ja, stimmt. Deswegen ist das Animationsteil so gleich. Das erklärt einiges.
Genau, es ist vollkommen gleich. Und ja. Alright, ich will K-Pop Demon Hunters auch unbedingt schauen. Also mir wurde das gepitcht als Buffy the Vampire Slayer meet Sailor Moon.
Ja, ja, aber, das trifft es tatsächlich.
Aber Sailor Moon in Self-Aware und das mit der wilden Animation aus den Spider-Verse-Filmen und halt einer Menge K-Pop.
Was mich interessieren würde, ob dich das erreicht. Also nicht wegen dem K-Pop selber, sondern wegen den Tanzchoreografien. Weil die ganzen Musical-Nummern, es ist ja Animation. Und Animation kannst du ja komplett durchdrehen, wenn du eine Musical-Passage hast, ne? Das macht der Film aber nicht. Der Film inszeniert das wie ein Musikvideo. Also wie ein Musikvideo anhand eines Live-Auftritts, sagen wir so rum. Und das funktioniert aber auch. Also das fand ich auch besonders daran, weißt du? Ein Animationsfilm, gerade wenn du die Spider-Verse-Leute hast, guckt euch doch nur die Spider-Verse-Filme an. Du kannst ja alles machen, du kannst ja komplett durchdrehen. Das macht der Film aber nicht. Der Film zeigt dir eine ganz klare, ganz klassische eigentlich sogar K-Pop-Choreografie und inszeniert die halt besonders cool. Aber an für sich ist es einfach nur K-Pop auf der Bühne. Als wärst du live dabei und das ist einfach ein mega geiler Konzertausschnitt. So, jetzt erreicht mich die Musik nicht, ehrlich gesagt. Ich habe da geistig immer abgeschaltet. Ich war jedes Mal so, gucke ich jetzt schnell noch mein Handy rein und wie in Kickbase sich meine Spiele entwickelt haben, weil gerade Marktwert-Update war. So, ne? Das sind die Gedanken, die sich dann in meinem Kopf widerspiegeln. In der Sekunde, da tue ich dem Film natürlich Unrecht. Aber das verliert mich einfach an der Stelle. Aber ich weiß ganz genau, wie eine Kaman oder auch all die anderen, die ich kenne, Shoutout an Bibi, wie die komplett ausrasten, wenn die das sehen. Und ich verstehe es ja auch. Und bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du ganz genau auf die Tanzmoves schaust und dir überlegst, ha, das kenne ich doch auch. Ich kenne dich doch, ja, mein Freund.
Mal schauen, mal schauen.
Es sind ein paar Tanzmoves dabei. Ich garantiere dir, den einen oder anderen wirst du vielleicht ausprobieren.
Mal gucken. Aber weißt du, was wir auch gucken werden demnächst? Dass wir uns wieder sommerlich fühlen. Denn es geht langsam, in den Herbst rein. Aber wir wollen es frisch. Wir wollen es wie eine Ananas, die unter dem Meer ist. Und wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer, Marco?
Das ist natürlich SpongeBob SquarePants.
Und damit Werbung, denn da nach dem Mega-Erfolg der Holy SpongeBob-Kooperation ist SpongeBob zurück. Der SpongeBob Ananas-Eistee feiert sein Comeback, aber das nicht allein. Diesmal ist, und ich kann ihn gut nachmachen, Patrick auch dabei. Denn Patrick hat ein Holy Ice Tea Sternfrucht auf Hibiskusbasis auch dabei, SpongeBob. So, ich finde, ich mache den gar nicht schlecht. Außerdem am Start gibt es passende Thermoshaker im Thaddäus-, Gary- und Plankton-Style, aber natürlich auch im SpongeBob und im Patrick-Style. Ich habe ja den SpongeBob-Thermoshaker dazu. Er sieht schon ziemlich cool aus.
Ich hatte den letztes Jahr gekriegt, den SpongeBob-Thermoshaker, und ich habe jetzt den Patrick. Also, wenn es so weitergeht, cool, habe ich auch irgendwann eine Sammlung. Ich finde den Patrick aber mega geil. Also, den Patrick-Thermoshaker,
ja,
der hat schon was.
Also, ihr müsst aber zugreifen, solange der Vorrat reicht, weil die Aktion letztes Jahr, die war so fucking beliebt, dass sehr schnell alles schon ausverkauft war. Jetzt kann ich nur sagen, solange der Vorrat reicht. Mhm. Deswegen, ich hoffe, diese Nachricht erreicht euch noch zeitgerecht.
Ich kann dir auch sagen, ich habe den SpongeBob Ananas Iced Tea, den habe ich weggeatmet. Den habe ich weggeatmet. Der hat nicht lange ausgehalten im letzten Sommer.
Ich auch. Ist auch extrem lecker. Ich mag aber auch Ananas, muss ich dazu sagen. Den Patrick habe ich noch gar nicht probiert. Aber ich probiere ihn. Marco. Ich bin auch sauer und habe einen Stein.
Der also, war wirklich nicht schlecht.
Ich bin dafür, dass ich auch. Weißt du was? Leute da draußen, könnt ihr mich nicht irgendwie mal in Kontakt bringen, dass ich irgendeinen Guestspot habe und irgendwie in einer Cartoonserie meinen Charakter synchronisieren darf? Es wäre ein Traum von mir. Jedenfalls gibt es auch ein SpongeBob-Neukundenangebot. Das Starter-Set-Trio, jetzt Hydration, Iced Tea und Milkshake-Probierbox, aber ohne Energy dafür, mit dem SpongeBob-Plastik-Shaker oder das Starter-Set-Trio mit Thermoshaker, SpongeBob oder Patrick Variante. Besonders extra, das Starter-Set wird während dieser Aktion in einem SpongeBob-Karton verschickt. Ja, der ist wirklich gelb und sieht aus wie ein eckiger Schwamm. Das Angebot gilt nur bis zum 18.09. Ich wiederhole es nochmal, nur bis zum 18.09. Aber mit unserem Code Nerdkultur spart ihr 10% auf eure Bestellung. Unser Link, den gibt es natürlich, wie immer, in den Shownotes, weareholy.com/nerdkultur. Ich wiederhole für alle da draußen, weareholy.com/nerdkultur. Und damit Werbung Ende, SpongeBob.
Okay, wir kommen jetzt zu dem kompletten Gegenteil von Game of Thrones. Ohne Waffen, mit bloßen Händen. Es sind keine quasi Disney-Prinzessinnen, die K-Pop singen. Es ist The Rock.
Weißt du, was für ein Scheiß
Kind? Irgendwo in einem Tütü getanzt? Irgendwo habe ich ihn schon mal in einem Tütü gesehen, in irgendeinem Film.
Ja, klar. Der war einmal in diesem Film, wo er eine Zahnfee gespielt hat.
Ach, das war nicht Vin Diesel.
Yeah. Nee, Vin Diesel war wieder in einem anderen. Also es gibt ja diese Klischee-Filme, wo die Muckibude mal auf Kinder aufpasst. Das hat so ziemlich jeder je gemacht. Mhm. Von Hulk Hogan bis Schwarzenegger. Und Schwarzenegger ist der Einzige, der es geil gemacht hat mit Kindergartenkopf. Warum? Weil der Film hier von Ivan Reitman ist.
Genau.
Mr. Ghostbusters. Und das ist der große Unterschied. Who is your daddy? What does he do? So. Aber der Film, über den wir jetzt reden, ein Video von mir kommt dazu noch diese Woche. Und ich musste in der Anmoderation über den Titel lachen, weil ich ein fucking Kind bin. Und als ich dann noch gesagt habe, wer mitspielt, hört sich das halt an, als wenn ich ein Porno anmoderiere.
Ja.
Muss ich einfach sagen. Und da musste ich noch mal kichern. Und dann habe ich natürlich dementsprechende Memes eingeblendet. Es geht um The Smashing Machine. Und nein, das ist nicht die Autobiografie von dir oder mir. Das ist tatsächlich der Film, mit dem The Rock, aka Dwayne Johnson, denn da steht ja mittlerweile nicht mehr The Rock in Credits, wenn er irgendwo mitspielt, da spielt er Dwayne Johnson. Das ist der Film, mit dem er auch zeigen möchte, dass er eigentlich Schauspielern kann. Und in Venedig ist der Film ziemlich gut angekommen. Der Regisseur, der übrigens auch Uncut Gems gemacht hat mit Adam Sandler, der ein sehr guter Film ist. Ich weiß nicht, ob du Uncut Gems gesehen hast. Hast du die gesehen?
Ja, das der hat man, glaube ich, nicht das Thema. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Aber der ist auf Netflix, ne? Ist
ja eigentlich ein Netflix-Film. den solltest du echt sehen. Also der Typ holt ja Performances aus Leuten raus, von denen man das manchmal gar nicht glaubt. Und diese Adam Sandler-Performance in Uncut Gems ist schon der Hammer. Und ist aber trotzdem ein leicht nihilistischer Film. Stell dich darauf ein. Der Regisseur wurde ausgezeichnet mit dem Silbernen Löwen jetzt in Venedig. Und hat auch, ich glaube, 15 Minuten. Also, aber ehrlich gesagt, diese so viele Minuten Standing Ovation ist mir mittlerweile scheißegal. Und zu was für Filme es schon so lange Standing Ovation gab. Ich glaube, wenn du da bist, gibst du jedem Quatsch Standing Ovation. Deswegen, ja, ja.
Da geht es auch nicht nur das Ob, sondern das wie lange.
Ja, da gebe ich einen Furz drauf.
Ja.
Also das ist mir wurscht. Das ist wieder dieses South Park-Meme, dass die ihre eigenen Fürze riechen und sagen, oh, nee, ich war, ich habe auch in die Flasche gefurzt. Oh, das ist Venedig. Aber egal. Auf jeden Fall.
Grüße gehen raus an unsere Kollegin Jenny, die gerade Venedig ist und Flaschen riecht.
Nein. Die riecht nicht. Jenny ist wundervoll.
Jenny ist wundervoll. Ist die Beste. Ey, ich empfehle, du warst leider nicht da. Unser Cannes-Special, wo Jenny da war und so viel interne ausgeplaudert hat, wie es in Cannes ist und wie es ist, in Cannes zu arbeiten. Das ist wundervoll. Hört euch das gerne an. Jenny Jecke, es gibt keinen Podcast, in dem weder du oder ich so wenig geredet haben wie in diesem.
Yep.
Und der ist nur besser deswegen.
Auf jeden Fall, The Smashing Machine ist ein Biopic zu Mark Kerr. Sagt dir Mark Kerr was?
Erst seit dem Trailer von The Smashing Machine. Ich kenne mich ja gar nicht aus im UFC. Also, das ging die Anfänge von UFC, oder? Als vor allem die genau. UFC noch gar nicht so. Das ist ja Mixed Martial Arts. Und genau. Ich kenne mich null mit Kampfsport aus, nur dazu sagen, es klingt vielleicht jetzt gerade nicht so, aber es ist Mixed Martial Arts. Und da haben sich ja gewisse Kampfstile durchgesetzt. Weil für die Regeln, die es halt gibt, es gibt ja wenige Regeln, aber die es gibt, für die passen zum Beispiel Brazilian Jiu-Jitsu oder so. Solche Sachen solltest du können. Und damals war das, aber das war ja noch eine Findungsphase. Das war eine Phase, in der sie sehr viele verschiedene Kampfstile ausprobiert haben, sehr viele verschiedene Gegner sich gegenüberstanden. Und da war alles möglich. Und das war wohl die Hochzeit von, wie heißt der noch mal, Mark?
Kerr.
Mark Kerr.
Ja,
der
genau.
Ja wirklich aussieht wie The Rock dann. Also The Rock hat schon eine leichte Transformation dafür gemacht. Sowohl die Haare als auch, glaube ich, Gesichtsprothesen, kann das sein?
Er trägt ganz kleine Maske. Der Film dreht sich halt um Mark Kerr und seinen besten Freund / Manager / auch Rivalen im Ring ab einem gewissen Punkt. Und zeigt da diese Szene, diese UFC-Szene, bevor sie zu dem Ding wurde, was sie heute ist. Weil heute ist UFC nicht so verpönt. Heute ist UFC eine gigantische Industrie und auch genauso profitabel wie Boxen. Und man kennt Namen wie Conor McGregor, man kennt die Größen, des UFCs und man kennt auch den Sport des Mixed Martial Arts. Damals war das etwas, wenn du den ersten Preis erreicht hast bei einer Championship, hast du ein Preisgeld gekriegt von $200,000. Das ist nicht das gleiche wie heute, muss man dazu sagen. Das ist definitiv, natürlich muss man auch Inflation bedenken und $200,000 war damals mehr wert als heute. Trotzdem, so in den 90ern war das einfach noch was ganz, ganz anderes und sehr viele Leute haben gesagt, das ist mir zu gory, da schalte ich gerade nicht ein. Und auch manche Sponsoren haben gesagt, und es hat auch vor allem in Japan stattgefunden. Und der Film dreht sich um Mark Kerr, jemand, der dort durchstarten wollte, aus dem Wrestling-Bereich kam, was anderes ausprobieren wollte, aber auch ein großes Suchtproblem hatte.
Wenn du sagst Wrestling-Bereich, meinst du jetzt das professionelle Ring oder meinst du das Show-Ring?
Er war ein Wrestler, ein richtiger Wrestler.
Ja, aber olympischer Wrestler oder das, was man immer mit Wrestling meint, nämlich WWE und sowas.
Das sage ich dir gleich, weil
das ist so ja ein Riesenunterschied. Das interessiert mich jetzt einfach. Ich weiß es ja nicht.
So hart geht der Film gar nicht.
Das eine Ding, was ich weiß vom richtigen Wrestling, also vom olympischen Ring, ist ja, dass die Ohren darunter gerne mit Leidenschaft gezogen werden.
Ja, und dann sieht man das ganz gut. Also die haben alle Brokkoli-Ohren.
Ja, genau. Aber hat das Mark Kerr auch?
Teilweise, ja. Also ja, das ist schon nicht WWE, sondern er war schon beim Freestyle-Wrestling, United World of Wrestling, USA Wrestling, also schon richtig der Sport, nicht die Showmanship.
Weil andersrum wäre es ja eine krasse Parallele zu The Rock gewesen, aber so ist es natürlich nicht so.
Es gibt genügend Parallelen, die The Rock sich nicht eingestehen wird, weil ich habe schon gesehen, wie er dazu interviewt wurde. Aber es gibt, der Film hat schon was Autobiografisches, definitiv. Also Mark Kerr war abhängig von Schmerzmitteln. Und hat sich halt das harte Zeug, Opioide und so weiter, gespritzt ohne Ende und war dann halt auch manchmal nicht ansprechbar. Und der Film schildert so ein bisschen sein Versuch, es zu schaffen, als Newcomer in dieser UFC-Szene, schildert auch ein bisschen seine, ja, nennen wir sie mal toxische Beziehung zu seiner Freundin, die auch im wahren Leben irgendwann seine Frau wurde, Dawn, gespielt von Emily Blunt.
Schon wieder Emily Blunt, ne?
Emily Blunt, ja, die, sage ich jetzt schon, die wahre Scene-Stealerin ist. Und ich finde, für sie müsste eine Oscar-Nominierung drin sein, nicht für ihn. Aber für sie ist ja so krass. Also so hast du Emily Blunt noch nicht gesehen, wie die mit Akzenten spielt, wie sie dieses Image von der, ja, auf der einen Seite liebevollen, aber auch toxischen und auch eventuell missverstandenen, aber auch gleichzeitig egoistischen, dieser wilde Mix, also es ist schon eine dreidimensionale Figur, wie sie das darstellt, ist schon ziemlich krass. Der Typ war süchtig, wortwörtlich, nach Schmerzmitteln, aber er war auch süchtig nach dem Rush zu gewinnen und on top of the world zu sein. Und das hat halt auch dazu geführt, dass der eine gewisse Showmanship hatte, und zwar eine große Fresse, und immer gesagt hat, ich kann nicht verlieren. Ich kann nicht verlieren. Bis er halt letztendlich irgendwann mal verloren hat. Und was das auch mit seinem Ego gemacht hat. Was das aus seiner Sucht gemacht hat, wie der wirklich in Rehab musste und so weiter und so fort und sich neu entwickeln musste und auch einfach lernen musste, sich so zu akzeptieren, wie er ist, dass er eventuell kein Gott ist. Und ich sehe da sehr viel Autobiografisches zu The Rock, weil The Rock ist seit Scorpion King wirklich auf die Map geworfen worden und wurde uns kollektiv verkauft als der neue Arnold Schwarzenegger. Also, und Arnold Schwarzenegger ist ja die ultimative American Dream Story. Also, den kannst du ja nicht toppen. Von Bodybuilding bis Schauspieler bis Gouverneur von Kalifornien. Alles hat der Typ gemacht. Und Schwarzenegger ist ja auch so ein fucking Role Model und einfach nur, egal wie man zu ihm steht, der ist ja eine wahnsinnig spannende Erfolgsgeschichte. Und The Rock wollte in diese Fußstapfen so krass treten, dass bei seinem allerersten größeren nicht Spin-off, also nicht jetzt hier Scorpion King, sondern seinem eigenen Actionfilm, der hieß hierzulande Welcome to the Jungle. Mhm. In Amerika hieß der Rundown. Ich liebe es ja, wenn Deutsche einen anderen englischen Titel haben, aber ja, gut. Aber der Film geht damals los, dass Schwarzenegger durchs Bild läuft und sagt, good luck. Ja. Also, dass er ihm quasi seinen Segen gibt, dass er die nächste Generation von Badass ist. Und der hatte ja dann so seine paar R-Rated-Filme.
Ja.
Da, die sind aber nie so gut angekommen. Die waren
Ich will ab und zu auch was sagen. The Rundown, ich muss viel runterschlucken. The Rundown ist bis heute mein Lieblings-The Rock-Film. Also der einzige von ihm, den ich richtig geil finde, ist The Rundown. Und ausgerechnet der ist völlig in Vergessenheit geraten, weil die, was du jetzt sagen willst, all die, die danach gekommen sind, sind ja noch erfolgreicher gewesen, aber sehr viel schlechter. Und haben so ein gewisses Image auch festgefahren. Er hat ja auch nach Doom war es, glaube ich, gesagt, er will nie wieder einen Bösewicht spielen. Deswegen sein Fast and Furious sowas dazwischen, in between. Er hat sich so seine eigene Marke geschaffen, aus der er nicht bereit ist, herauszubrechen. Und The Smashing Machine ist der erste Film, den er je gemacht hat, der damit spielt. Der genau damit spielt.
Ja, also Fast and the Furious, seine Rolle als Luke Hobbs, die hat ihn eigentlich erst zum Megastar gemacht. Aber selbst da merkst du, The Rock scheint ein gigantisches Ego zu haben, weil der ist ja dann mega geclashed mit Vin Diesel und generell, also wenn du dir anguckst, was aus The Rocks Ego geworden ist, und es tut mir leid, so über ihn reden zu müssen, weil ich mag den Kerl. Ich habe ihn dreimal getroffen und der konnte sich sogar an mich erinnern. Und wir haben rumgescherzt. Okay, also das heißt, in Interviews war der nichts als charismatisch. Aber dass der schon mal in Flaschen gepisst hat und das irgendeinem Assistenten am Set gegeben hat, dass er seine Pisse halten muss, ist schon assi. Ohne Ende. Kann ich anders sagen. Und dass er sich auch so in dieses Fast and the Furious Franchise gecrowbart hat. Mhm. Und die Drehs verkackt hat, damit er sein eigenes Spin-off kriegt. Weißt du? Damit er ja erfolgreicher ist als Vin Diesel. Ja, der auch noch seine eigenen Ego-Probleme hat. So, also es war ja das Duell der Glatzen. Und das Ding ist, The Rock wurde durch Luke Hobbs wirklich genau das. Larger than life. Hat er seine Seven Bucks Production gegründet. Ich komme übrigens zu einem Punkt, es ist ganz wichtig, dass ich The Rocks Werdegang erwähne, um über das Interessanteste an dem Film zu sprechen. Und zwar die Parallele zwischen Dwayne The Rock Johnson und der Figur, die er spielt. Also der war halt wirklich on top of the world. Seven Bucks Production gegründet, das McDonald's des Entertainments, kann man nicht anders sagen. Und zwar, du hast keine Ahnung, was du da geguckt hast. Gut für dich ist es definitiv nicht. Aber es ist halt auch ein Ohr rein, ein Ohr raus. Sowas wie Skyscraper, San Andreas und so weiter und so fort. Das heißt, er spielt halt jedes Mal die gleiche beschissene Rolle. Ich habe das hier immer verglichen mit Benjamin Blümchen. So, was hat The Rock heute für einen Job?
Und Jason Statham haben genau dieses Prinzip.
Absolut. Jason Statham macht es wenigstens in R-Rated. Und dann hat er aber endgültig diesen Höhenflug gehabt, als er Black Adam mitproduziert hat. Und überall erzählt hat, die Hierarchy of Power, das ist ja ein Meme mittlerweile, in the DC Universe is about to change. Und das hat er James Gunn hat ja jetzt sehr diplomatisch gegen The Rock gefeuert. Ne?
Mhm. Er hat einiges richtig gestellt, was mit dieser Henry Cavill-Geschichte zu tun hat. Lass mich das kurz erzählen, dass ich auch was sage.
Ja, James Gunn wird nie wieder mit ihm arbeiten.
Das hat er nicht gesagt, aber das klingt schon mal durch, ne?
James Gunn wird nie wieder mit The Rock arbeiten.
Ja, aber gesagt hat er das nicht. Das würde James
Gunn. Nein, aber er hat gesagt, ich nenne keine Namen und ich probiere diplomatisch sein, aber es gibt eine Person, die ein Ego hat, das größer ist als die Muskeln.
Ach, das habe ich auch gehört. Ach, er hat The Rock gemeint.
In einer Phase, wo das DC in einem Schwebezustand war, das heißt, James Gunn wurde schon gehired, um ein neues Universum aufzuziehen, der rennt da rein, holt Henry Cavill, sagt ihm, by the way, du bist zurück, weil ich sag so, dass es ist. Und dann wird James Gunn vor die scheiß Situation gestellt, Henry Cavill zu sagen, scheiße.
Das Schlimme daran ist ja nicht mal, dass er einfach nur Henry Cavill zurückgeholt hat. Er hat das nicht wirklich mit Warner Brothers so vereinbart, dass Henry Cavill, James Gunn davon nicht betroffen ist, weil James Gunn hat zu der Zeit schon Superman Legacy geschrieben für Warner. Und es war schon klar, dass Henry Cavill nicht zurückkehrt. Und dann geht einfach The Rock hin und macht sein eigenes Ding und versucht es eigentlich in dem Moment, James Gunn aufzuzwingen. Und das ist halt dieser unglaubliche Ego-Trip. Das, was du gesagt hast mit den Muskeln, da hatte ich auch zuerst gelesen, dass Leute gedacht haben, er redet von Henry Cavill. Aber von Henry Cavill redet er ja nur gut. Er hat ja gesagt, this is the sweetest guy I ever met. Oder irgendwie sowas
nicht
hat er
über Henry Cavill gesagt. Nicht nur das, er ist im Kontakt mit Henry Cavill, er ist im Kontakt mit Gal Gadot, er ist im Kontakt mit der ganzen ehemaligen Justice League und ist bereit, jedem Einzelnen eine andere Rolle zu geben in seinem DCU. Mhm. Ja? Also er meinte, wenn er die richtige Rolle für Gal und Henry findet, gibt er die ihnen. Und er ist in Kontakt mit beiden. Mhm. Ja? Nur Dwayne wird glaube ich, von Securities weggebracht. Darfst du halt auch nicht vergessen, Dwayne The Rock Johnson ist so ein Ego, er hat sich ja nicht nur mit Vin Diesel angelegt, Zachary Levi hat sich ja so gefreut, Shazam zu spielen. Und als Black Adam angekündigt wurde, einen Black Adam-Film zu machen, in dem Shazam nicht mal erwähnt wird, ist milde gesagt bescheuert. Okay? Ist es einfach. Das ist so wie das spiderlose Spider-Verse, das ja auch gefloppt ist. Ne? Und ein Madam Web-Film, ohne so richtig auf Spider-Man einzugehen, ist schon hart bescheuert. Und genau das hat The Rock gemacht, weil er meint, aber ich bin so krass, ist doch scheißegal. Und eigentlich hätte Black Adam auftauchen müssen in Shazam. Oder Zachary Levi meinte, ey, ich mache einen Auftritt in Black Adam. Und er meinte, nein, du stiehst mir nicht die Show, du kleiner Affe. Also er hat sogar Shazam 2 torpediert. Dabei ist Shazam 2 der bessere Film als Black Adam. Also Black Adam ist wirklich hart scheiße. Kann man nicht anders sagen. Ne? Und um jetzt diesen Zirkelschluss zu haben, der Film ist so gefloppt, dass The Rock das erste Mal gespürt hat. Weil nirgendwo hat er so mit seinen Eiern in der Hand der Welt alle 5 Minuten erzählt, the hierarchy of power is about to change. Das ist ja wirklich, also der Track Record ist ja überall. Und witzigerweise, du siehst, wie viele Instagram Reels er sogar gelöscht hat, ne? Weil er sich dafür schämt. Und das kennst du von The Rock nicht. The Rock kommt aber auch aus dem Wrestling-Bereich. Da macht man das genauso. Da geht man auf die Bühne, sagt, ich bin der Krasseste und Krasseste. Und es ist halt fake it till you make it. Das ist seine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. The Rock war früher gar nicht The Rock. Er war ein anderer Wrestler-Charakter, der nicht angekommen ist. Das heißt, der hat eine Pause gemacht, kam zurück als die Arschloch-Version von diesem Charakter. Und die hieß The Rock.
Wie heißt die okay? Originalversion?
Oh, habe ich vergessen. Aber hat auch die Welt vergessen. Mhm. So. Und deswegen ist okay. Und The Rock war ein Bad Guy im Wrestling. Ja. Und
ein
aber
Heel.
Jemand, der.
Ein Heel.
Jemand, der so krass die Eier in der Hand hat und sagt, ich bin der Krasseste. Und das hat er halt auf seine Schauspiel, in Anführungsstrichen, Karriere übertragen. Jetzt ist er das erste Mal gefailed. Und will zurückkommen mit einem A24-Film, in Zusammenarbeit aber mit 7 Bucks Production, muss ich dazu sagen, um zu zeigen, ey, ich glaube, irgendwo in diesem ganzen Wahn habe ich mich verloren. Ich will auch zeigen, dass ich was ganz anderes kann, low budget, ohne mit den Klöten in der Hand. Und es ist ihm gelungen. Und das ist die Story von Mark Kerr, der auch unbesiegbar war und auf den Boden der Tatsachen geworfen werden musste. Und allein hier finde ich die Parallele sehr interessant.
Also die größte Parallele, die sich mir aufdrängt, ohne ihn gesehen zu haben, zwar schon beim Trailer so. Ich meine nicht nur, dass der Film so aussieht, er sieht wirklich so aus durch diese nah shaky Cam, die dieser Film hat. Erinnert mich sofort an Darren Aronofskys Wrestler. Und The Wrestler.
Und da muss ich Leute direkt warnen.
Ja, aber lass mich meinen Punkt trotzdem ausführen. Ja. The Wrestler ist auch autobiografisch indirekt. Es ist eben auch die Geschichte von Mickey Rourke. Und für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, weil der ist ja Verhältnis zum geistigen Nachfolger Black Swan extrem abgestunken. Außer dass er bei den Oscars wurde ja auch hart übergangen. Ich finde, Mickey Rourke hat einen Oscar in seinem Leben verdient. Das ist dieser für The Wrestler. Hat er nicht bekommen. Black Swan ist dasselbe, bloß mit Ballett statt mit Wrestling. Und deswegen finde ich, ehrlich gesagt, The Wrestler der bessere Film. Aber Black Swan ist natürlich auch fantastisch. Und du sagst mir jetzt, The Smashing Machine ist nicht The Wrestler?
Nein, also es gibt ja zwei Filme, die ein bisschen treffen mit einer Harpune. Das ist Darren Aronofskys The Wrestler. Aber das ist auch von vor 2 Jahren. Wenn du den nicht gesehen hast, hol ihn nach. Ich war danach ein Häufchen elend. The Iron Claw. Steven Erick-Geschichte mit Zac Efron. Für mich ist das ein 10 von 10 Film. Mhm. Ich habe geheult. Und ich heule so gut wie nie. Ich war wirklich alle. Und ich dachte, dass der Film so ein bisschen in die Richtung geht und mehr das Charakterdrama zeigt. Oder, also die besten Sportlerdramen gehen ja auch darum, in erster Linie so ein Charakterprofil zu zeichnen über eine sehr interessante Persönlichkeit. Und dieser Film ist eher mal nach Zahlen Sportlerdrama. Er hat eine Hammer-Performance von Emily Blunt. Ich empfehle ihn allein, um zu sehen, oh, The Rock kann ja doch was. Ich empfehle ihn, weil er so richtig schön ausschaut, als wäre er auf Film gedreht worden. Mhm. Er hat nicht diesen digitalen, du siehst sogar Filmkorn. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der digital eingefügt wurde, aber wenn, dann haben sie es zumindest ziemlich gut retuschiert. Mhm. Er lohnt sich auf jeden Fall. Ich vergleiche ihn mit einem anderen Film, der an sich gar nicht mal so geil ist, aber mich umgehauen hat wegen einer Sache. Und das ist Maggie. Das war Schwarzenegger, der gesagt hat, ich mache jetzt mal einen Independent-Film mit und ich will einfach mal acten. Und hat ja dafür Lob ohne Ende gekriegt. Der Film an sich ist, ja, ist jetzt nicht das Beste, aber allein Arnie so zu sehen, Kulturschock, ich empfehle es. Und so stehe ich zu diesem Film. Also man sollte ihn gucken, um zu sehen, The Rock kann auch anders. Mhm. Wenn man ein riesen UFC-Fan ist, sollte man den auch gesehen haben. Aber darüber hinaus und dieses Level, wie du zum Beispiel gesagt hast, The Wrestler.
Nein. Weißt du, sorry, du verstehst mich da falsch. Ich denke, der Film will The Wrestler sein.
Ja.
Das ist das, was ich meine, weil ich finde, ich habe im Trailer schon gesehen, ich fand gerade deine Formulierung so schön, mal nach Zahlen. Der Trailer ist natürlich auch mal nach Zahlen, weil der Trailer dir alles zeigt, was so ein Biopic für einen Sportler oft auch zeigt. Die verschiedenen Abschnitte kurz zusammengefasst, weil sie wissen, sie können nicht nur den Anfang oder die Prämisse anteasern und es reicht, damit die Leute ins Kino rennen, sondern sie erzählen dir den Film in kurz. Das macht halt so ein Trailer. Aber da fand ich schon sehr eindeutig, dass es wirklich wirkt wie, wir machen jetzt auch The Wrestler. Und jetzt kann The Rock auch mal zeigen, dass er Schauspielern kann. Und dadurch wirkte es für mich extrem aufgesetzt.
Und das ist auch dieses zweiklingige Schwert, wie man so schön sagt. Mhm. Damit wirkt es trotz allem und trotz des geringen Budgets immer noch wie ein Ego-Trip von The Rock.
Das habe ich mir gedacht.
Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Ich finde, das sieht man im Trailer. Ganz ehrlich, man guckt den Trailer und es wirkt wie eine Selbstbeweihräucherung.
Naja, auf jeden Fall. Trotzdem lohnt sich der Film. Also ich spreche eine Empfehlung aus. Vor allem, wenn ihr das halt sehen wollt. Und Emily Blunt. Absolut fantastisch im Film. Sie ist so super. Und es gibt eine Streitsequenz zwischen den beiden. Die wird angedeutet im Trailer. Mhm. Und die ist definitiv die Szene, über die man sprechen wird. Mhm. Und du merkst halt auch, das ist auch das, was The Rock braucht. The Rock braucht einen Acting-Partner, der auch das Beste so aus ihm rausholt.
Und aber ich habe Angst, dass es jetzt nur noch Emily Blunt ist. Weil das ist jetzt das zweite Mal? Das zweite Mal nach Jungle Cruise?
Das zweite Mal, ja, genau. Und was man aber merkt, ist, es gibt ein paar Szenen, wo er weint. Und wenn du halt wirklich sein Gesicht dabei siehst, sage ich, boah, krass. Das, also Respekt, Applaus. Aber die meiste Zeit packt er halt seine Hände vor sein Gesicht oder zieht sich eine Decke vor die Augen und das ganze Gesicht, dass du sein Gesicht nicht siehst, während er weint. Weil ich glaube, so weit ist er noch nicht. Schauspielerisch. Weißt du, was ich meine? Trotzdem ich war überrascht und es war endlich nach Ewigkeiten eine Performance, wo ich sage, ich habe nicht The Rock gesehen. Ich habe einen Charakter gesehen. Bis zu einem gewissen Punkt. Weil ab einem gewissen Punkt hat sich ja Mark Kerr die Haare abrasiert. Und da ist eine Szene, wo The Rock nach Hause kommt. Und also Mark Kerr nach Hause kommt. Er hat sich die Haare rasiert. Das ist relativ gegen Ende des Films. Und es ist schon fast so inszeniert, jetzt ist er The Rock. Weißt du, jetzt ist Mark Kerr weg, jetzt ist The Rock. Und er kommt so rein und das ganze Publikum hat auch so ein bisschen darauf reagiert. Das war schon fast so ein Meta-Moment. Würde mich sehr interessieren, wie ob die anderen, also ob die Zuschauer das genauso sehen, als wenn es so ein Meta-Moment gewesen wäre, dass jetzt The Rock reinkommt.
Ich meine, selbst im Trailer war auch kurz mit Glatze zu sehen. Ich meine, selbst da habe ich gemerkt, okay, jetzt hast du auch die Transformation zu The Rock auch noch mit drin. Und selbst mit den Haaren, also ganz ehrlich, das sieht so hart fake aus. Also ich weiß auch nicht, das waren nicht seine echten Haare, oder? Das war schon
Natürlich nicht. So, ja, das war ein Fifi. Ich liebe das Wort. Das kenne ich erst, seitdem ich dich kenne, Fifi.
Das ist ein uraltes Wort für Toupet. Und ich finde, das sieht man so.
Aber
es ist halt manchmal bei Biopics auch so. Aber
in dem Fall selbst hier
vakant. So.
Selbst hier, je länger ich drüber nachdenke, gegen Ende des Films muss er ja ein bisschen geläutert sein. Also sieht er gegen Ende des Films aus wie The Rock. Da soll das Ego keine Rolle gespielt haben. Na komm schon. Naja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, den kann man sich voll geben. Also das ist jetzt nicht irgendwie, also da muss sich niemand für schämen.
Wann startet er jetzt nochmal in Deutschland? Ich meine, der ist jetzt ordentlich weit weg hier von dieser Folge, von dieser Aufnahme.
Ja, lass mich mal kurz gucken. Ich gib das mal eben ein. The Smashing Machine.
Ich hab's. 2. Oktober. Ja. In einem Monat.
Oh. Ja, 2. Oktober. Gespannt war, wie der hier so zu Lande ankommt. Es gibt ja hier auch in Deutschland eine riesengroße UFC-Fan-Community. Und eine riesen The Rock-Fan-Community. Aber das ist nicht das, das muss er den Film lassen, das ist nicht das, was die Leute von The Rock gewohnt sind. Und ich war gerade überrascht davon, wie gut er die ruhigen Momente gespielt hat. Nicht die Over-the-Top-Momente. Ich war extrem überrascht, wie er diese ruhigen Momente gespielt hat. Das hat er echt klasse gemacht. Also erst recht, wenn du... Weißt du, The Rock, das war aber auch der Unterschied. Irgendjemand hat das mal in einem Joe Rogan-Podcast gesagt. Ich meine, das war bei Joe Rogan, bin mir nicht sicher. Aber wer auch immer das gesagt hat, brillanter Spruch. Und es war, da wurde ein Vergleich gezogen zwischen Arnold Schwarzenegger und The Rock. Ja? Und ich weiß nicht, ob du diesem Statement recht gibst. Ich gebe dem total recht. Und zwar, Arnie war nie der beste Schauspieler, war aber mega picky bei Drehbüchern, hatte einen guten Agenten und hat dadurch in seiner Karriere in ein paar der besten Filme aller Zeiten mitgespielt, zumindest in ein paar der besten Filme des Genres. Ja? Und dadurch wusste man, wie man mit seinen limitierten Schauspielfähigkeiten umgeht. Ja, fair. Ja. The Rock hat eigentlich was drauf, nimmt aber jede Scheiße und zeigt nie, was er drauf hat. Weswegen das Endprodukt viel schlimmer ist als alles von Arnie. Weil du siehst da jemanden, der eigentlich was kann, aber eigentlich nur immer die gleiche Kacke macht.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass The Rock so viel kann. Ich glaube, The Rock kann The Rock und das ist auch was. Aber
The Rock kann mehr als Arnie in den 80ern.
Meinst du? Ja gut, in den 80ern. Okay, Arnie in den 80ern. Wobei, da gehört Terminator auch schon rein. Ja gut, ab Terminator 2 hat er acten dürfen, finde ich. Arnie. Oder? Kann man
nicht
so sagen.
Nicht ab Conan the Barbarian?
Nee, Terminator 2 war 91. Das passt schon ganz gut rein. True Lies kann er auch acten. Gerade bei den Comedies. Ich finde, wirklich gute Comedy erfordert wirklich gutes Acting.
Ja.
Ich finde The Rock, weißt du, ironischerweise, seit seinem ersten eigenen Film, The Rundown, ist es nur noch downhill bei The Rock.
Boah, Shots fired, Motherfuckers.
Ich weiß. Aber so ist es halt. Ich bin kein The Rock-Typ. Also,
verstehe ich auch. Also, ich fand ihn damals super in Be Cool, den sehr wenig Leute auf dem Schirm haben.
Ja, aber für diese die Comedy Fortsetzung dort, das kann auch ein dressierter Affe. Ne? Also, der ist ja so over the top. Weiß ich nicht. Wobei, ich glaube, ich hatte für einen kurzen Moment das Gefühl, dass sein Film mit Kevin Hart, okay, sein Film mit Kevin Hart, einer seiner vielen Filme mit Kevin Hart, der in dem, ich glaube, es war sogar The Rock, kurz unter der Dusche singt, aber in einem Fettsuit. Oder beziehungsweise, ich glaube, sie haben sein Gesicht digital einfach nur bei einem anderen Menschen auf dem Körper gemacht, ne? Aber das fand ich tatsächlich, diese Sekunde fand ich extrem lustig. Dann ich weiß noch, dass ich den Film weitergeschaut habe. Und dann habe ich gedacht, ich halte es nicht mehr aus und habe den dann irgendwann ausgemacht. Ich habe den nie zu Ende geschaut. Das war doch so ein Spy-Movie.
Ja, wie hieß der? Hieß der Central Intelligence?
Das kann sein. Doch, das war der.
Der war schon scheiße.
Ja, der war scheiße. Aber diese Idee mit The Rock, wie er unter der Dusche singt, aber dick ist, fand ich tatsächlich sehr lustig. Da habe ich mich sehr wiedererkannt darin. Nee, Quatsch. So, du lachst so wissend. Das hat für mich genauso. Es geht nicht mehr aus deinem Kopf, ne?
Das geht jetzt echt
nicht mehr. Was hat er gesungen nochmal? Das war doch auch irgendwas Poppiges.
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Egal,
springen wir zum nächsten Film. Da machen wir es kurz. The Conjuring 4, das letzte Kapitel, oder The Conjuring, The Last Rites, ist der vierte Standalone-Conjuring-Film, weil wir dürfen nicht vergessen, dass The Conjuring jetzt mehr als The Conjuring ist und wir haben drei Annabelle-Filme, zwei The Nun-Filme.
Ich glaube, The Standalone ist hier genau falsch, oder? Er ist der Hauptreihe. Und die anderen sind Standalone-Spin-Offs.
Ja, okay, auch fair. Na, obwohl, in den Spin-Offs spielen ja Ed und Lorraine Warren manchmal so eine kleine Rolle. Die
ja,
so
aber das gehört dann trotzdem Standalone-Spin-Offs.
Sagen, hi, bye, packt uns aufs Poster. So, aber es ist tatsächlich der vierte Teil der. Ich habe Fieber gemessen, wie
so. Was ihr nicht seht, er hat sich gerade aus dem Hintern gezogen.
Nein, aus der Achse.
Wo kommt das denn her? Ich habe das gar nicht gesehen, dass du das da drin hattest. Das ist die ganze Zeit das Ding in der Achse.
Was heißt die ganze Zeit? Das dauert 40 Sekunden.
Ich meine die ganze Zeit. Du musst den ganzen Podcast.
Du musst, by the way, näher ans Mikro. Du bist zu weit weg vom Mikro.
Ja, okay.
Ja. Ja, ich hatte mir kurz Fieber gesetzt, aber ich habe Untertemperatur. Das ist bei mir mal ein Zeichen, dass ich Kreislauf habe. Conjuring ist ja ein Franchise, das wesentlich länger existiert hat, als es irgendjemand gebraucht hat.
Mhm.
Ich weiß, als der erste Film rauskam, wurde der vermarktet mit, er ist R-rated und das, obwohl er keine vulgäre Sprache hat und obwohl es kein Blut gibt.
Mhm.
Also nur wegen Grusel.
Ja. Na, das ist einen wichtigen Punkt unterschlägst du gerade bei dem Marketing. Weißt du, was der wichtigste Punkt beim Marketing ist von Conjuring?
Based on true events.
Ja, das ist eine so große Frechheit.
Das ist ja sowieso, auf Based on True Events kannst du spätestens seit Cocaine Bear nichts mehr.
Aber es ist Based on a True Event. Das passt eigentlich ganz gut.
Also, kennst du die wahre Geschichte von Cocaine
Bear? Ja, kenne ich. Ich habe den Artikel
gelesen. Der hat es einfach geschnupft, war tot. Fertig.
War rampaging schon, aber nicht so.
Nein, der ist direkt
ist sofort
kapiert.
Dort umgefallen. Nee, die haben den schon.
Ja, der hat Chaos verursacht.
Aber das haben sie genommen als, denken wir das mal weiter. Und das ist ja schon wieder lustig. Gerade bei einem lustigen Film, dann ist das ja was ganz anderes. Aber hier bei Based on True Events bedeutet ja, naja, guck mal, diese Geisterjäger, die wir da zeigen, dieses Ehepaar, die gibt's ja wirklich. Und die haben ja wirklich Sachen erlebt. Und davon erzählen sie uns jetzt. Und das zeigen wir jetzt im Film. Und das finde ich so schlimm daran. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich werde das auch jetzt wieder sagen, ich finde die Conjuring-Filme extremst verwerflich dafür. Weil sie ja auch nur ein verlängerter Arm dieser Trickbetrügerei dieses Ehepaars sind. Und das finde ich so verwerflich dran, das finde ich so schlimm dran. Und der Film weiß das sogar oder umgeht das. Das war ab der allerersten Szene in Conjuring 1 hatte die Reihe mich verloren. Die kann noch so gut inszeniert sein, das ist sie zum Teil, sie sind die Meister der Jumpscares, aber auch genau die Art von Jumpscares, die ich bis aufs Blut hasse. Wer das sehen will, sollte das gerne tun. Aber die allererste Szene in Conjuring 1, weißt du noch, was die allererste Szene war?
Ja, das Interview mit der Vorlesung und dann wie nennt man euch? Und dann sagen sie paranormale Investigators, Scharlatane, aber wir sehen uns einfach als Ed und Lorraine Warren.
Ich hasse das, dass sie so ein Interview zeigen von einer Frau auf dem Bett neben dieser ikonischen Annabelle-Puppe, dass das ikonisch ist, gebe ich denen ja. Aber wir als Zuschauer, die den Film sehen, sehen ja so einen Kurzfilm mit Horrorelementen. Was die Studenten an der Universität in diesem Vortrag sehen, ist ja eine verrückte Frau auf dem Couch neben der Puppe, die ja sie angeblich umbringen will. Also selbst wenn die Frau das wirklich glaubt, dass die Puppe sie umbringen will, warum setzt sie sich dann neben diese scheiß Puppe? Und dann fragen sie die Studenten, gibt es irgendwelche Fragen dazu? Dann melden die sich und kein einziger sagt, ist das nicht einfach nur eine verrückte Frau und was ist das für eine Geistergeschichte, die er erzählt? Sondern alle so in einem ganz tiefen Ernst reden sie über alles, was sie da eigentlich nicht gesehen haben, sondern wir Zuschauer gesehen haben. Und ich hasse das. Ich hasse es. Ich hasse diese ersten fünf Nebensätze wie, ist ihr Kind eigentlich getauft? Nein? Besser wäre das. So, also ich finde, da ist was freiwillig, also absichtlich oder unbeabsichtigt zutiefst solcher indoktrinierendes, propagandistisches da drin. Und dafür hasse ich die Conjuring-Reihe und ich kann mir das nicht weiter angucken, ich will dich nicht weiter sehen, sorry.
Ich habe dir, by the way, einen Link geschickt.
Von der echten Annabelle-Puppe? Nein!
Und dann komme ich halt auch nicht klar, weil, dass sie die für diese Filme zu so einer Horror-Ikone gemacht haben und dass sie so richtig fies grinst und die Originalpuppe sieht aus wie Raggedy Ann.
So. Oh mein Gott, googelt das mal. Und das ist ja witzig. Die echte Annabelle Doll, the real Annabelle Doll, dann findet ihr das. Und Wahnsinn, danke dafür, Yves. Du gibst mir gerade noch mehr Munition, die Scheiße zu
hassen. Pack das mal mit, pack das in die Shownotes, bitte.
Okay.
Also ich sag mal Folgendes. Der erste Conjuring-Film, ich gebe dir recht mit dem Ganzen, aber gleichzeitig kann man das ja fast über alle Filme sagen, wo auch über Exorzismus und sonst was. Aber stimmt, es hat den Beigeschmack, dass es halt zwei Leute sind, die es wirklich gab.
Die gibt, höchst, also entweder, und die ja wirklich aktiv ihre Bücher noch verkaufen. Oder auch die ja, Kinder von denen oder sowas.
Die Frage ist halt die, sind es Trickbetrüger, die wissen, dass sie Trickbetrüger sind? Oder sind es Leute, die wirklich an den Quatsch glauben, den sie machen. Und das ist das, ich weiß es nicht. Weißt du, dafür muss ich halt ganz ehrlich sagen, deswegen bin ich immer vorsichtig, die beiden zu urteilen. Weißt du, weil ich sie nicht, ich habe mich zu wenig mit Ed und Lorraine Warren beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt Leute, die ganz klar entlarvt worden sind als Betrüger, die Leute benutzen und die eventuell die Religion von Leuten benutzen oder generell, sie finden etwas von Leuten eine Schwäche und benutzen das, um daraus Profit zu hauen. Bei Ed und Lorraine Warren, ich weiß nicht, ob sie an das glauben, was sie tun. Wenn sie das tun, sind sie crazy, aber nicht böse, ja? Und dann wäre dann das einfach das Leben verfilmt von ein paar crazy Leuten und so getan, als wenn es halt echt ist. Ja? Wenn es halt wirklich fiese Trickbetrüger sind, dann finde ich es verwerflich. Mhm. Also wenn sie wissen, dass das, was sie machen, scheiße ist. Für mich ist ja deswegen die zwei schlimmsten Filme, ich werde demnächst übrigens ein Video veröffentlichen mit meinen 20 Hassfilmen. Und da ist nicht sowas drin wie ein Film, der so scheiße ist, dass der lustig ist. Das sind wirklich Filme, die ich hasse. Und zwei Filme auf dieser Liste, ich kann sie nicht häufig genug erwähnen, wie krass ich sie hasse, weil ich sie auch wirklich. Und du weißt, du kennst mich. Also ich bin ja niemand, der irgendwie das Wort getriggert überhaupt je in seinem Wortschatz hat. Zweitens, das Wort offended ist mir scheißegal, ob jemand was offendet, erst recht in Fiktion. Aber es gibt zwei Filme, die ich wirklich ekelhaft finde. Und ich finde, über die wird nicht häufig genug geredet, wie ekelhaft die sind. Ich finde es witzig, wenn sich Leute aufregen über eine Comedy-Show, über einen geschmacklosen Witz. Das ist eine Comedy-Show, die bekannt ist für geschmacklose Witze. Kommt ihr klar, guckt was anderes, fertig. Und kauft euch Helme für eure verletzten Gefühle. So. Aber das Krasseste ist der Bader-Meinhof-Komplex. Ich finde den verwerflich böse. Ich finde den wirklich böse, die RAF-Terroristen als coole Punkrock-Leute darzustellen und den Mord an einem Bankier als Unfall darzustellen. Die Witwe von ihm hat das Bundesverdienstkreuz zurückgegeben, richtig, als sie diesen Film gesehen hat. Und also die Witwe ist, also die lebt noch. Die Hinterbliebenen müssen sowas auf einer Kinoleinwand sehen. Finde ich ganz schlimm. Und das zweite ist Pain and Gain von Michael Bay, wo drei Killer, drei bösartige Killer, Erpresser, Mörder und Räuber, hier gespielt von Anthony Mackie, Mark Wahlberg und The Rock, als lustige Idioten dargestellt werden, die ja nicht ganz so schlimm sind. Die machen so Ocean's 11-mäßige Trickbetrügereien. Wenn mal jemand zu Tode kommt, ist es jedes Mal ein Unfall und nicht beabsichtigt. Es ist so, als wenn jemand einen O.J. Simpson-Film macht und das als Comedy darstellt. Ups, wie ist denn mein Messer 40 Mal in meine Ex-Frau gekommen? Ich weiß es auch nicht, findet es heraus. Wick, wick, wick. So, also ein O.J. Simpson-Film und man nennt ihn Bitches Be Crazy. Komm, traut euch. So. Und also das ist für mich Pain and Gain.
Okay, ja? Okay.
Okay, aber jetzt zu The Conjuring.
Nee, ja, der ganz kurz, ich habe das jetzt parallel nachgeschaut und habe mir das mal schnell auflisten lassen mit Gemini. Also die Diskussion, ob das jetzt Trickbetrüger sind oder nicht, geht halt in diese beiden Extreme. Es ist nicht eindeutig geklärt. Aber ich finde, allein die Argumente der Skeptiker und der Kritiker sind schon, also wenn ich das hier zusammengefasst sehe, das deckt sich sehr mit dem, was ich gesagt habe, was aber halt sehr eindeutig ist, dass so viele finanzielle Interessen dahinter hängen. Gerade mit Büchern und mit Vorträgen verdienen sie viel Geld. Und da, für mich sieht das nicht aus, als ging es da nur um Aufklärungsarbeit. Hier geht es auch um Profit. Weil du kannst auch ganz viel Aufklärungsarbeit betreiben, die komplett kostenlos ist. Und wenn du das nur auf Social Media machst.
Das stimmt.
Und wenn in dem Moment, wo du Bücher und Vorträge verkaufst, hast du ein so starkes finanzielles Interesse daran. Dazu kommt anscheinend, dass viele der Opferfamilien, deren Fälle ja da genommen werden, meinen, dass sie komplett falsch dargestellt werden und so weiter, das offensichtlich nur ihrer Masche dient. So, und alles, was das verteidigt, wenn ich dann hier die Argumente sehe, dann geht es um religiösen Glauben, da geht es um die Zeugenberichte der betroffenen Familien, aber auch, also auch das Argument schlägt auch in die andere Richtung. Aber wenn ihr euch die Filme anseht, auch nur den ersten Film anseht, dann seht ihr ja auch, dass die Familien da einfach oft glauben, was Parasoziales zu erleben, Parasoziales, Paranormales zu erleben. Und dann kommen natürlich dieses Geister, Parasoziales durch Social Media auch, aber dann kommt ja diese Familie ins Spiel und bestätigt halt diese Leute in ihrem Weltbild. So, ne? Und das finde ich alles zutiefst verwerflich. Das ist für mich ein Kult und das ist eine Filmreihe, die diesen Kult, der in Wirklichkeit profitorientiert ist, wie viele Kulte, einfach nur befeuert. Und das hasse ich daran. Ich hasse es abgrundtief, egal wie die Filme sind. Aber ich finde die Filme noch nicht mal besonders gut gemacht. Also von daher ist das sowieso, das steckt auch noch mit rein. So, das muss ich nur loswerden.
Dann lass mich mal kurz meinen Abriss geben zur Reihe. Also der erste Conjuring hat für mich trotzdem sehr viel für Mainstream-Horror gemacht. Und James Wan hat es halt auch einfach drauf, guten Mainstream-tauglichen Horror zu machen. Ob Insidious, ob der erste Saw oder der erste Conjuring. Ich finde, wenn es um Jumpscares geht, niemand macht sie so clever wie James Wan, weil er zeigt dir etwas, was dich erschrecken wird, hat lange Kamerafahrten. Er macht nicht einfach nur ein lautes Geräusch, dann kommt ein Gesicht, das macht, ja, sondern er baut den richtig gut auf. Du siehst meistens sogar das Wesen. Er spielt mit Schatten, er spielt mit Silhouetten, er spielt mit Sachen aus dem Independent-Horror-Ding. Und dann kommt der Jumpscare. Das heißt, du hast tatsächlich einen Vorlauf. Du weißt eigentlich, womit du erschreckt wirst. Und es zieht trotzdem. Und das macht er clever. Und das, finde ich, hat er perfektioniert in Conjuring 2. Das ist der einzig gute, richtig gute Film von Anfang bis Ende inszenatorisch der Reihe. Ich finde Patrick Wilson und Vera Farmiga trotz allem unfassbar gut in den Rollen. Und die haben halt eine Chemie, ey, die spielen die Rollen jetzt 15 Jahre. Okay, also da ist natürlich eine Historie mit den beiden. Und die, wenn du die beiden in Interviews siehst, also du könntest glauben, dass die wirklich verheiratet sind, wie die einander kabbeln.
Es sind ja gute Schauspieler, die zwei. Ich mag die ja wirklich.
Ja, sind die auch. Und Conjuring 1 und 2, ich finde, damit hätte Schluss sein sollen. War es aber nicht. Dann ist man ja wirklich all in gegangen, weil diese Spin-offs, die sind dann wahrscheinlich weniger moralisch verwerflich, weil die sind ja so over the top. Die sind einfach nur noch crazy. Also, das sind ja Monsterfilme. Ne? In Annabelle 3 gibt es einen Werwolf. Will ich nur sagen. Es gibt einen Werwolf, den du siehst. Ja, aber der sieht aus wie der Terror Dog aus Ghostbusters. Ne? Und kann sich auch in Rauch verwandeln, wie der Terror Dog aus Ghostbusters. Fuck, das ist ein krass, das ist. Oh Gott, das ist.
Ihr müsst Eves Gesicht sehen, wie seine Augen immer weiter nach oben gewandert sind. Und dass sich dann so dieses Schließen der Augenlider so, hey, Moment mal.
Ja. Also Annabelle 3 ist tatsächlich ein fun Theme Park, right, für Kids. Da gibt's einfach alle Monster und wir haben Spaß. Mhm. So, der Plot, es gibt hier das. Die Warrens lassen das Kleid. Oh Gott, und deren Tochter wird gespielt von der aus Ghostbusters. Oh Gott, das ist McKenna Grace.
Nee, oder?
Doch! Also, die wird allein zu Hause gelassen mit zwei Babysittern. Mhm. Und irgendjemand geht in den Conjuring-Keller, wo alles drin ist. Und es wird alles frei. Alles. Und dann haben wir, bis die Eltern zu Hause sind, muss das alles wieder okay sein. Ne? Und das ist der Film. Aber komm, das ist ja Spaß. So. Okay, ich fand, The Nun ist einer der beschissensten Filme auf der Welt. Auf der Welt. So weit würde ich gehen. The Nun 2 ist dagegen schon Citizen Kane. Und der ist immer noch scheiße. The Conjuring 3 war der Film, wo ich gesagt habe, ich bin raus. Ich bin raus, weil The Conjuring 3, James Wan hat nicht mehr Regie geführt. Übrigens, bei Annabelle 1 hat der kontemporäre Virtuose, der für das kontemporäre Meisterwerk Mortal Kombat Annihilation verantwortlich war, eventuell deine Lieblingskritik, die ich hier veröffentlicht habe, weil es ist die einzige, nach der du mich angerufen hast und gesagt hast, du hast Tränen gelacht. Ist der Regisseur von Annabelle 1. Das ist alles, was ich über den Film sagen muss. Der Typ, der Mortal Kombat 2 verbrochen hat, hat Annabelle verbrochen. Das ist alles, was ich sage.
Ich muss an deinen Spruch denken, so Mortal Kombat 2. Wie war das? Technisch gesehen war es ein Film, weil jemand eine Kamera draufgehalten hat.
Na, ich habe gefragt, ich habe wieder gesagt, ist das überhaupt noch ein Film? Na, technisch gesehen eine Kamera draufgehalten. So. Und ja, auf jeden Fall, der Typ, der Conjuring 3 gemacht hat, der hat auch La Llorona gemacht, der war auch zum Kotzen. Und Conjuring 3 war der Film, wo ich wirklich raus war, weil ich habe letztes Jahr ein Ranking gehabt. Und ich habe im Oktober alle Filme, alle in zwei Tagen back-to-back geguckt. Das war Folter. Und ich gucke ja gerne Horror-Franchises back-to-back. Ich meine, ich kann es mit Saw machen, ich genieße es mit Chucky, mit Scream, mit Evil Dead. Und dann gibt's halt, oh, auf den Teil freue ich mich dann so richtig. Oh, auf den Teil freue ich mich. Und bei Conjuring ist es so, oh Gott, diese Spin-offs sind alle gleich scheiße.
Aber das erinnert mich an einen tollen Spruch, den ich von einem deiner Zuschauer unter einem deiner Videos gelesen habe. Da ging's um Buffy, da hat er gesagt, Dinge, die Eve tut, bevor er Better Call Saul schaut.
Ja. Yeah.
Er gibt sich einen Run von. Oh, Conjuring. Ach, Eve, du quälst dich doch selber. Ich hab da kein Mitleid mit dir. Guck das alles.
Nee, aber das Ding ist zum Beispiel, ich guck ja gerade die Chucky-Reihe und da ist geil. Also da freue ich mich richtig so auf den Teil. Oh, der ist campy. Oh, okay, der ist so. Oder die Jason-Reihe. Da gibt's einen, wo ein Monster ist oder einen, der sich dann wieder ernster nimmt und es macht Spaß. Die Conjuring-Filme sind so spaßlos scheiße. Also es. Alles nach Teil 2 ist Müll. Und der Teil 3 verbrochen hat, The Devil Made Me Do It. Den fand ich auch zum Kotzen langweilig auch noch. Der ist jetzt zurück für Teil 4. Und nach unserem ganzen Hate und unserer Tangente kann ich sagen, Teil 4 ist der drittbeste Conjuring-Film.
Der drittbeste?
Also er
Was
ist
sagt
nicht
das
so
von vier Teilen? Der ist der zweitschlechteste.
Nein, ich rede vor dem ganzen Franchise. Okay. Also okay. Auch den Das sind ja mittlerweile 7 oder 8 Filme. Das ist der Versuch des Regisseurs von Conjuring 3, an James Wan ranzukommen. Gelingt ihm nicht ganz. Du merkst, oh, das war clever. Wirklich, das war clever. Oh, und das ist scheiße. Oh, das war clever. Oh, das war nicht so. Es ist wirklich so die ganze Zeit so, für jeden guten Scare gibt es einen bescheuerten Scare. So. Aber wenn er es macht, macht das richtig. Er wird in der Kontinuität dieser fiktiven Version von den wahren Ed und Lorraine, wird er diesen Figuren gerecht und hat dann einen schönen Abschluss, der versöhnlich ist für die Reihe. Dachte ich, bis ich dann gehört habe, End of Phase One. Und dann habe ich gesagt, God damn it! So. Aber ey, eine ganz revolutionäre Sache macht dieser Film. Und das wirst du nicht glauben, Marco. Ja. Halt dich fest. Halt dich fest, egal wo du bist, halt dich wirklich fest.
Ich halte dich fest.
Wortwörtlich.
Am Mikro halte ich mich fest, ihr hört es.
Du hältst dich am Penis fest, ich sehe es. Aber, okay. Weißt du, was dieser Film macht? Er hat einen Flashback mit Ed und Lorraine. Er spielt gerade mit dem Mikro und tut, als wäre es sein Penis.
Das ist nicht, ich habe einen Kermit gemacht, wie wir das hier nennen.
Ah ja. Oh, how about that? Der ist gut. Mit der Zucchini, das ist super. Okay, eine Sache will ich dir sagen, weil du würdest es nicht glauben, dass so etwas 2025 noch möglich ist. Dafür will ich dem Film applaudieren. Okay? Mhm. Es gibt eine Flashback-Sequenz mit Ed und Lorraine Warren. Mhm. 20 Jahre oder 25 Jahre in der Vergangenheit. Und jetzt gibt ihr das. Die wurden nicht CGI verjüngt.
Ich wusste, was du sagst.
Sie wurden nicht CGI verjüngt. Man hat sich tatsächlich Schauspieler rausgesucht, die Vera Farmiga und Patrick Wilson ähnlich sehen. Was für eine krasse Idee, oder?
Ja, Wahnsinn. Ich gucke ja gerade Peacemaker, mache ich gerade einen Rewatch. Übrigens, Shoutout, wir reden noch nicht über Peacemaker Staffel 2, weil ich noch nicht reingeguckt habe, aber das wird dann irgendwann hier passieren, hoffentlich bald. Ich mache gerade einen Rewatch von Peacemaker 1 und da ist ja auch irgendwann der gute T-1000, wie heißt er nochmal? Patrick, hilf mir mal.
Robert Patrick.
Robert Patrick hat ja auch sieht man ja auch mal kurz in Jung, was halt natürlich komisch ist, weil wir alle kennen Robert Patrick in Jung, wir haben fucking Terminator gesehen. Und das ist offensichtlich einfach eher mit einer Vukuhila-Frisur und minimal de-aged im Gesicht oder gut geschminkt, eins von beiden. Also so, dass ich nicht sagen kann, was es von beiden ist. Sowas finde ich auch gut. Nur mal, um auch mal für De-Aging zu sprechen. Wenn man es in so einem Flashback, wo er sowieso nicht redet, mal ganz kurz macht. Und das ist auch nur minimal De-Aged, wenn überhaupt. Ich bin mir ja nicht sicher, so wenig De-Aging ist da drin. Er sieht eigentlich schon eher aus, wie er jetzt aussieht, bloß mit anderen Haaren. Also, deswegen, das geht auch. So. Aber apropos Abschluss, yes. Darf ich jetzt was anderes sagen? Weil wir brauchen jetzt eine andere Überleitung, weil während wir jetzt hier geredet haben, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wir haben schon anderthalb Stunden geredet, fast eine Stunde 40 Minuten. Und wir sind immer noch nur halb durch. Das heißt, ich würde echt ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch noch mal nachgeschaut, ich sag jetzt, was wir noch besprochen hätten, nämlich The Good Boy. Okay. Aber Good Boy kommt erst am 2. Oktober. Das heißt, wir könnten es eigentlich auch in einem anderen Potpourri besprechen. Zumal das ein Fantasy-Filmfest ist. Und ich werde nächste Woche auch zwei Filme auf dem Fantasy-Filmfest sehen. Das heißt, wir hätten eigentlich da schon eine halbe Potpourri-Folge, die wir voll machen können.
Alright.
Dann, was ich gerne mit dir besprochen hätte, wäre Court Stealing. Weil der läuft schon im Kino, auf den bin ich sehr gespannt.
Hast du ihn jetzt gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich werde ihn sehen, bald, auf jeden Fall, weil ich habe richtig Bock auf den Film. Ich will den nicht verpassen, auch nach dem, was du mir schon gesagt hast. Deswegen an euch da draußen, wenn euch das interessiert, schaut euch den Trailer an. Court Stealing könnte für mich der nächste endlich mal wieder ein Guy Ritchie Lucky Number 11 Film sein, auf den ich schon seit Jahren geiere. Und deswegen schaut ihn euch auch an, dann könnt ihr den Podcast noch mehr genießen.
Ich glaube, das ist voll deine Art von Film.
Absolut, voll. Absolut. Ich bin da hundertprozentigen Überzeugung, dass es so ist. Und deswegen werde ich den sehen. Und dann können wir ja drüber reden, wenn ich ihn auch gesehen habe. Weil der ist cool.
Ich bin jetzt recht gespannt, was du zu dem Part des Films sagst, der weniger Guy Ritchie ist und mehr Aronofsky. Weil das war ist für mich das, was ihn noch mal abhebt. Weißt du? Weil es ist jetzt du hast das Gefühl, ist das jetzt einfach nur eine Kopie von Guy Ritchie? Macht Aronofsky sowas? Passt nicht zu Aronofsky. Aber hier und da merkst du, oh, okay, es ist ein Aronofsky-Film. Mhm. Diese Szene, das hätte Guy Ritchie niemals gemacht. Nee.
Ich bin auch gespannt, wie viel Lucky Number 11 dann da drin steckt. Weil ich bin ein großer Fan von dem Film, du bist großer Fan. Und der hat ja auch sehr ernste Passagen. Gegen Ende. Bist du kein Lucky Number 11-Fan?
Ich bin ein Riesenfan, aber da ist nicht so viel Lucky Number 11 drin. Also
das sieht nur so aus im Trailer.
Also da ist trotzdem viel mehr Snatch drin. Und bisschen Lucky Double Slept, aber nur in der Hinsicht, dass es eine Verwechslungsgeschichte ist. Mhm. Aber es ist Snatch. Es ist Snatch meets Aronofsky. Also, bin gespannt, wie
das ist dazu steht. Fantastisch, du. Snatch ist einer meiner Lieblingsfilme of all time. Das ist einfach so. Das ist meine Top 10.
Snatch ist super.
Snatch könnte ich einmal die Woche schauen, mir würde nicht langweilig werden. So,
Snatch ist super.
Ja, das wollen wir aber alles auf nächste Woche oder nächstes Mal verschieben, vermutlich nächste Woche. Dann werden wir auch in den nächsten Wochen noch über Toxic Avenger reden, den hast du gesehen. Wir werden über Peacemaker reden. Toxic Avenger läuft auch auf dem Fantasy Filmfest, glaube ich, oder?
Ja.
Ich glaube, ja. Und ich kann leider gar nicht so viel auf dem Fantasy Filmfest sehen, weil ich im Urlaub bin. Deswegen gucken wir mal, was wir beide da zusammentragen können. Ich gehe aber trotzdem hin, ich werde zwei Filme dort gucken. Ich sag schon mal was, falls ihr euch vorbereiten wollt. Bone Lake, ein Erotik-Thriller, der aber extrem gute Kritiken schon gekriegt hat und wirklich gut aussieht. Und deswegen wollte ich den sehen. Ich gucke dir mal meinen besten Freund, mal gucken, wohin das führt. Und Code 3 wollte ich sehen mit, wie heißt er, Rainn Wilson aus The Office.
Mhm.
Da geht's um, das wirkt wie eine Parodie auf Emergency Rooms. Ich bin gespannt, R-Rated Comedy. Sieht gut aus. Ist auch schon Fantasy-Filmfest, kannst du mal gucken. Der Trailer war lustig. Ist auf jeden Fall ein lustiger Film.
Ja, ja, Rainn Wilson ist ja auch super.
Ja, Code 3, du schreibst es tatsächlich gerade auf, oder?
Nee, ich kratze mich, weil ich einen Mückenstich habe.
Ich dachte gerade, ich schreibe sich hier auf, was Marco ihm für einen Filmtipp gibt. Guck, überlegst dir, auf dem Fantasy Filmfest läuft ja, du hast ja einen Pass, du kannst es ja angucken. Gut, eine letzte Sache, bevor wir gehen. Ich wollte heute eigentlich auch ein bisschen über Wednesday Staffel 2 reden, weil ich das Finale gestern durchgebinged habe. Aber eigentlich nicht für heute, sondern für einen Podcast, den ich später im Laufe des Tages aufnehme. Nämlich den Witcast auf GigaTV Mac auf YouTube, beziehungsweise der Podcast Die Quadrataugen. Da reden wir über die komplette zweite Staffel Wednesday. Holt es doch einfach danach. In kurz, ich habe ja schon mal über die erste Staffelhälfte hier geredet. Ich mag die Serie einfach. Und ich hatte nicht so Bock, noch mal reinzusteigen. Ich wollte eher so, Future Marco guckt das irgendwann. Ich habe jetzt gestern 3 Folgen am Stück geschaut und mir wurde nicht langweilig. Und das bedeutet schon viel. Und ich habe einfach Bock auf eine dritte Staffel. Ich finde, das ist halt so ein bisschen Harry Potter als Serie. Und damit, das reicht für mich. Das reicht für mich. Es ist unterhaltsam, es ist Tim Burton-esque und es gibt eine Fantheorie, von der ich schon vorher gehört hatte, die sich extrem bestätigt hat, die auch mit dem Intro zu tun hat. Ich will nicht zu viel spoilern. Es werden ein paar Origin-Sachen erklärt. Ich mochte sehr die zweite Staffel Wednesday, auch wenn man merkt, dass einiges davon eine Reaktion auf die erste ist. So nach dem Motto, wir hatten eine ikonische Tanznummer in der ersten Staffel, jetzt müssen wir erst recht eine ikonische Tanznummer haben. Die Serie ist cool und beliebt, lass uns noch Lady Gaga reinpacken für ein Cameo, den keiner gebraucht hat und so weiter und so fort. Das ist schon ein bisschen berechnender. Steve Buscemi ist aber saulustig, gerade jetzt in der zweiten Staffelhälfte. Deswegen absolute Empfehlung für mir, wie immer. Wer Wednesday mochte, wird auch die zweite Staffel mögen. Und das war's dann dazu, zu Wednesday, mehr dazu bei die Quadrataugen. Und das war's dann auch heute für Potpüree, Yves.
Yep. Ich hatte sehr viel Spaß. Muss sagen, ich habe das Gefühl, den interessantesten Film habe ich heute noch nicht präsentieren dürfen, weil es ein Experiment
Welcher ist das denn jetzt bei dir? Ach so, ja, der. Aber wie gesagt, 2. Oktober, ne?
Genau. Aber ich sag nicht bester, aber interessantester. Ich mag's, wenn Filme einfach mal was probieren.
Schaut euch mal den Trailer an zu Good Boy. Schaut euch einfach mal den Trailer an. Gebt Good Boy einen Trailer 2025. Läuft auch auf dem Fantasy-Filmfest. Gebt ihr mal eine Chance. Ich hab Bock auf den Film.
Hast du eigentlich, ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre her, hast du auf dem Fantasy-Filmfest vor 2 Jahren den Film Skinamarink gesehen?
Welcher war das nochmal? Ich glaube nämlich ja.
Das ist einer von Sebastians Lieblings-Horrorfilmen aller Zeiten. Den hat er auch mit reingebracht in unser Nerd- und Kultur-Special.
Ich glaube, jetzt merke ich, ich habe ihn doch nicht gesehen. Ich glaube, ich erinnere mich nur daran, weil Sebastian davon geredet hat. Wie schreibt man das nochmal? Skin? Wie schreibt man das?
Skinamarink.
Skinamarink.
Ich glaube nicht, dass du ihn gesehen hast.
Nee, den habe ich nicht gesehen. Ich erinnere mich, dass Sebastian davon geredet hat. Das war's.
Das ist auch so ein Experimentfilm. Also der macht etwas mit dem Medium-Film, das du so noch nicht gesehen hast. Für mich hat es nicht wirklich funktioniert, aber ich fand die Idee sehr spannend. Und ich gebe allein Respekt, wenn du etwas siehst, also egal wie du dazu stehst, du hast so etwas wie Skinamarink noch nie in deinem ganzen Leben gesehen. Ja? Noch nie. Und bei Good Boy ist es ähnlich, dass du diese Idee noch nie so konsequent durchgedacht hast. Ob das funktioniert oder nicht, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen für jeden. Aber ich mag es, wenn man mal was ausprobiert. Und ja.
Das mag ich am Fantasy Filmfest. Das schaut man ja dann so. Ich habe da auch den Steven Soderbergh-Film, den er mit David Capp gemacht hat, gesehen. Wie heißt denn der nochmal? Silence? Nein. Presence. Der war ja mit dem iPhone gedreht. Jede Szene ist ein One-Take. Das heißt, der Film bestand in Wirklichkeit dann aus 6 oder so One-Takes. Und war aus der POV eines Geistes.
Ja.
Und das ist ja auch schon wieder ein cooles Experiment. War der Film super? Nö. War es aber super faszinierend, das zu sehen? Ja, weil jemand mal was probiert hat. Dann hat er mal einen Low-Budget-Film gemacht in einem gemieteten Haus, ohne künstliches Licht, ohne große Kameracrew, Ausleuchtung oder so, sondern einfach nur mit dem iPhone und mit ein paar Schauspielern, die das theatermäßig dann runtergerockt haben. Und ich bin immer dankbar für solche experimentellen Filme, auch weil sie zeigen, guck mal, selbst ein großer Hollywood-Filmemacher kann so einen kleinen Independent-Film für kleines Geld und einfach nur, weil er Bock hat, mit einem großen Hollywood-Autor umsetzen. Und es hätte ja beides nicht dafür gebraucht. Du hättest keinen großen Hollywood-Regisseur gebraucht und keinen großen Hollywood-Drehbuchautor. Du brauchst nur ein paar ambitionierte Schauspieler, ein fucking iPhone auf dem Gimbal und ein Haus, das gerade zur Verfügung steht. Und dann kannst du einen ganzen Film machen, der super interessant ist zu gucken. Auch wenn er gar nicht so wahnsinnig gut war. Aber den gleichen Film hätte es auch besser geben können, finde ich. Die gleiche Idee und alles. Also, dafür liebes Fantasy Filmfest. Und sowas erwarte ich von Good Boy, weil es ja mehr oder weniger auch aus einer POV ist.
Ja. Und damit sind wir durch. Hast du ein gutes Abschiedswort?
Nee, du müsstest jetzt irgendwas, ich hätte was aus Wednesday vorbereiten können, weil da so viele zitatwürdige Dinge ja immer passieren und gesagt werden. Es ist so, weißt du, in jeder Folge gibt es mindestens einen One-Liner von Wednesday, bei dem ich immer laut auflache, aber ich habe mir jetzt leider gar keinen aufgeschrieben. Aber vielleicht hast du ja irgendwas.
Nee, SpongeBob, ich gehe jetzt nach Hause, ich bin müde, ich will schlafen.